Hallo Silvio, hier ist Henning Hansen. Ja, was soll ich sagen? Melanie habe ich kennengelernt vor 10 Jahren, wobei kennengelernt muss man hier vielleicht ein bisschen in Anführungsstrichen setzen. Da haben wir schon im gleichen Unternehmen gearbeitet, also bei Familie Keller, aber ich habe im zarten Alter von 30 Jahren zu der Zeit noch Koch gelernt und die Berührungspunkte waren vielleicht eher sporadisch. Die letzten 3 Jahre allerdings, so bis Anfang diesen Jahres, haben wir aber ganz eng miteinander gearbeitet. Ich als Restaurantleiter im Schwarzen Adler und das mit Melanie an meiner Seite als die Chefsommeliere. Und kann nur sagen, neben all dem, was sie mir dankenswerterweise über Wein beigebracht hat, habe ich von ihr insbesondere gelernt, was Gastgeber sein in Perfektion bedeutet. Perfektion, das Wort würde sie mir jetzt um die Ohren hauen, weil sie immer gesagt hat, perfekt gibt es nicht. Aber ich finde ihren Einsatz und ihre Präzision und ihr ganzes Wesen geben als Gastgeber, das hat mich immer total beeindruckt und ist mit Sicherheit was, was ich für mein Leben lang mitnehmen werde. Und finde das einfach total schön, wie sie das macht. Ein besonderer Mensch und eine seltene Gabe und eine seltene Hingabe, die man da erfahren durfte. Darüber hinaus hat sich eine tolle Freundschaft entwickelt, die ich unfassbar schätze und die eben einfach auch jetzt weiter besteht, wo wir nicht mehr zusammenarbeiten und darum bin ich sehr, sehr dankbar. Und dem kann man eigentlich gar nicht so viel hinzufügen, außer allen eine schöne Vorweihnachtszeit zu wünschen und eine gesunde Vorweihnachtszeit. Und beim Thema gesund, ein kleiner Tipp von Melanie Wagner, wenn es mal im Hals kratzt, eine kleine Espresso-Tasse heißer Bordeaux hilft, weil die Tannine, die sind gut für den Hals.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Diese Ausgabe zeigt ganz klar, dass wir hier kein Ranking haben, dass wir am Anfang so die besten Sommeliers oder der erste war der beste und danach kommen dann irgendwann die, die wir noch finden, sondern mit dem heutigen Gast haben wir eine der absoluten Kultfrauen in der deutschen Weinszene. Und wenn ich eines nicht verstehe, dann warum es so lange gedauert hat, bis sie Sommelierin des Jahres wurde. Das kann nicht sein, dass man nicht vorher auf sie aufmerksam wurde. Also nicht nur, dass sie einen der absolut kultigsten Weinkarten in Deutschland oder vielleicht sogar in Europa hat, im Schwarzen Adler in Oberbergen, also einem der außergewöhnlichsten Häuser tätig ist, erfuhr sie natürlich die zweifache Auszeichnung zur Sommeliere des Jahres vom Gourmillot und vom Falstaff, erhielt die Auszeichnung durch die Witzigmann Academy in München für ihre Tätigkeit als Chefsommeliere im Schwarzen Adler. Und weit darüber hinaus, und das finde ich ebenso spektakulär, genießt sie wie kaum eine andere eine unfassbare Anerkennung von Winzern, von Gästen und natürlich auch von Kollegen. Ich freue mich wie ein kleines Kind, dass Melanie Wagner unsere Gästin ist. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich bei Gerold Steiner Brunn nicht nur dafür bedanken, dass sie eine so großartige Institution wie die Wine Places ins Leben gerufen haben, sondern dass ihr Wasser so außergewöhnlich ist, dass sie diesen Podcast unterstützen und einfach die Weinkultur so leidenschaftlich und so intensiv unterstützen und begleiten. Und natürlich auch ein ganz großes Dankeschön an unseren Partner, an die Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Schlumberger, Segnitz, Consigliovini und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Dank Ihnen ist sie heute da. Herzlich willkommen, liebe Melanie Wagner! Wusstest du, dass du eine Doppelgängerin hast?
In Amerika?
Ja, genau, in Chicago. Ist das nicht verrückt?
Ja, wenn du das googelst, nehmen wir dann die Wagner Sommelier. In der Tat, ja. Aber vor langer Zeit schon. Also.
Ja, die hat ja ein Buch rausgebracht, 2015. Ich hatte das gar nicht präsent, aber natürlich bereite ich mich immer vor, was der ein oder andere gemacht hat. Dann dachte ich, Melanie hat ein Buch geschrieben, 2015, ist überhaupt nirgends irgendwo
ist aufgetaucht. Ist nicht erschienen in
Warum
Deutschland.
Nur in Englisch? Ja, genau. Ja, warum genau. Nur in Englisch? Und das hat echt ewig gedauert, bis ich das überhaupt gecheckt habe, weil dann war auch irgendwie dein Lebenslauf, war damit so einmal total indifferent, weil du ja direkt nach dem Abitur eine Ausbildung als Winzerin gemacht hast.
Richtig, ja.
Und Damit einmal warst du Kindergärtnerin und Vorschullehrerin. Und dann dachte ich, hä? Was ist
denn das? Also ich kann Multitasking, aber so viel dann doch nicht. Also.
Wir haben eine Zeitmaschine. Aber du hast direkt eine Winzerlehre bei Berchers gemacht. Wie kam es dazu? Wie kommst du da zu Wein?
Ja, weißt du, wenn du Abitur machst und du überlegst, was machst du denn und so. Ich kam damals gebürtig aus einer reinen Weinregion, aus einer reinen Bierregion, entschuldige. Und wollte aber was aus Oberfranken, richtig. Und wollte was mit Wein machen, wollte eigentlich nach Geisenheim gehen, hatte aber unter uns gesagt, überhaupt keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Und bin glücklicherweise eigentlich durch private Aufenthalte, durch unsere Urlaube, ein bisschen am Kaiserstuhl hier hängen geblieben auch. Und damals haben wir bei Berchers geklingelt und gefragt, ob ich da mal ein Praktikum machen könnte. Und
cool.
Der Rainer Bercher hat mich überzeugt und hat gesagt, Mensch, wissen Sie, machen Sie doch, wir haben 2 Jahre mit Abi als Ausbildung, wäre das nicht was? Und ein paar Minuten später war die Sache besiegelt und ich habe gesagt, okay, dann mache ich erstmal eine Ausbildung nach dem Abi. Lag mir auch, weil ich einfach auch Handwerk gerne habe, Natur gerne habe. Und das war eine super Entscheidung. Also ich möchte die Zeit nicht missen. Das ist für mich sehr, sehr wichtig gewesen als Basis auch. Auch in der Kommunikation später mit den Produzenten gehst du ganz anders ran oder wirst auch ganz anders wahrgenommen. Wenn du sagst, du hast das mal gemacht, auch wenn ich heute fernab davon wäre, selber einen guten Wein wahrscheinlich zustande zu kriegen.
Und wie ist die Kommunikation dann anders? Ist die dann kritischer oder ist die respektvoller? Nee,
offener finde ich eigentlich. Ah, ja. Also das, klar spricht man über technische Sachen, aber es ist lockerer, es ist nicht weniger kommerziell vielleicht, wie ich es beschreiben. Aber wie gesagt, das es war eine tolle Zeit, muss ich sagen. Echt 2 tolle Jahre gehabt und ich habe mich einfach so wohl dann in der Region gefühlt, dass ich gesagt habe, Mensch, ich bleibe einfach gerne noch ein bisschen in der Region, mache aber was anderes. Und ich kam ja gebürtig über meine Eltern aus der Gastronomie. Und auch wenn meine Eltern immer gesagt haben, Kind, geh nie in die Gastronomie. Das hat dann genau diese 2 Jahre überstanden. Und dann habe ich das gemacht und gesagt, okay, im Thema Wein möchte ich bleiben und bin dann natürlich auch bei Franz Keller gestrandet in Oberbergen. Eigentlich super tolle Kombination, die wir natürlich hatten mit dem eigenen Weingut im Hintergrund, mit dem Händlersdasein und eben auch mit einem riesigen Schlaraffenland Weinkeller, wo man sehr, sehr viel einfach lernen konnte und immer noch kann. Das war gut. Ich war immer ein Typ, der nicht jetzt viel Hopping betrieben hat, wo du sagst, du musst jetzt möglichst viele Positionen in deinem Lebenslauf stehen haben, sondern mir war es eigentlich wichtig, dass du dich wohlfühlst da, wo du bist und auch ankommst und auch ja mit den Jahren, die dann ins Land gehen, einfach auch eine Art Beständigkeit hast für Gäste, für dich selber und ja.
Ja, du bist ja eine Institution geworden, also du bist ja ein Inbegriff, das Sinnbild letztlich eigentlich. Das,
Dinosaurier, das meinst du?
Nein, überhaupt gar nicht, nein. 20-Jähriges hast du, oder?
Schon gehabt,
2005 ja. bis 2025?
Also ich bin 2003 das erste Mal gekommen, ich war ganz kurz einen Monat weg, da habe ich mal geschwänzt und dachte, ich müsste was anderes machen. Aber im Aal ist es oft so, dass man dann wieder zurückkommt. Ja. Und das wurde mir schon prophezeit und es ist dann auch so gekommen, nach relativ kurzer Zeit habe ich gesagt, nein, das war doch besser als das, was ich dann gedacht hatte, was ich unbedingt noch machen müsste. Und wie gesagt, wenn man mal sich irgendwo wohlfühlt oder mit der Materie auch einfach es mag, da umzugehen, die Kollegen stimmen und die Chefs auch stimmen, ja, dann ist das natürlich sehr viel wert und gibt einem auch viel Rückhalt.
Ist aber witzig, dass Eltern, die eine Gastronomie haben, den Kindern raten, möglichst nicht in die Gastronomie zu gehen. Mir ging es genauso. Ich habe es meinem Sohn auch nicht unbedingt nahegelegt. Jetzt ist er Koch. Das funktioniert nicht immer mit den Tipps, genau. Hattet ihr so einen typischen fränkischen Gasthof?
Also genau, Gasthof-Hotel und Restaurant. Also das, sagen wir mal, im bürgerlichen Bereich. Und mein Vater war immer sehr emotioniert und hat auch gerne über den Tellerrand hinausgeschaut, was Kulinarik angeht. Also wir waren viel essen. Und letztendlich waren es auch meine Eltern, die mich an das Thema Wein dann mit rangeführt haben, aber sehr, sehr spielerisch, also sehr, sehr im Familienkreis und ja, ihr habt es dann für mich entdeckt auch und weitergeführt und das war eigentlich ausschlaggebend als Basis, dass du sagst, du bist mit dem Virus so ein bisschen infiziert und du findest das toll und wird dir natürlich so ein bisschen in die Wiege gelegt, dass du Gastgeber bist und immer da bist für die Gäste, aber hast natürlich deine positiven wie auch weniger positiven Seiten, wo du sagst, es ist sehr, sehr viel Energie, die du da investierst, sehr viel Zeit, sehr viel wenig Privatsphäre manchmal, wenn du in dem Betrieb lebst und immer da bist, ja, also da kannst du ja auch nicht mit der Stechuhr irgendwie arbeiten, sondern bist da und hast natürlich auch ja manche Sorgen, manche Probleme, die im selbstständigen Dasein damals genau die gleichen sind wie heute. Ja.
Kannst du dich noch an deinen ersten Weinmoment erinnern? Also wo du sagtest, wow, und das ist Wein oder das kann Wein mehr als Bier zum Beispiel?
Also Bier kam ja bei mir direkt nach der Muttermilch, also das war sehr früh, der Zapfen. Aber kann ich hier so nicht, also trinkend oder?
Wo du es selber probiert hast, und also für dich selber so diese Offenbarung.
Also wie gesagt, hattest, ich durfte relativ frühzeitig, das darf man jetzt wahrscheinlich im Jugendschutz irgendwie nicht so offiziell sagen.
Ist verjährt.
genau. Ja, einfach, weil auch Freunde von meinen Eltern mit dabei waren, wo mein Vater dann immer so verschiedene Themenbereiche auch eingekauft hatte. Italien war mal ganz stark, dann mal die Spanier. Das war so in den 90ern eigentlich schon so, dass ich dann immer gerne die Vorbereitung gemacht habe, das Dekantieren, das Öffnen der Weine und so. Und immer mal ein Stück auch probieren durfte. Und ja, da waren tolle Kandidaten dabei, die damals noch für sehr gutes Geld erschwinglich waren. Und da haben wir uns wirklich ein bisschen ja durchprobiert. Und das empfand ich als extrem spannend, auch da Informationen dazu zu haben. Oder wie gesagt, aber in lockerer Runde wirklich mit Freunden und nicht nur das Thema Wein, sondern einfach als Kulturgut auch verbindend für viele Themen. Ja.
Und wie bist du dann letztlich als Winzerin dann Sommeliere geworden? Weil das ist ja.
Ja, also wie gesagt, also das Gastrogen war ja schon da. Ja. Ich habe es versucht, kurzzeitig zu unterdrücken und das Thema Wein fand ich extrem spannend. Also wie gesagt, das ist was mich so ein bisschen von der gastronomischen Kultur her auch geprägt hat. Ich bin natürlich hier im Vorteil im Dreiländereck, weißt du, dass du sagst, die Nähe zu Frankreich, die Nähe zu der Schweiz. Herrlich. Kulinarisch geht hier deutlich mehr die Post ab als bei uns sicherlich in Oberfranken. Es ist vom einfachen Besenwirtschaft bis hin zur hohen Kulinarik einfach viel geboten. Die Dichte ist da und das ja, das nimmt man mit, da lernt man viel und das hat mich einfach begeistert bis heute, ja, dass du sagst, das ist was Emotionen weckt, was Passion auch kreiert und so ein bisschen die Verbindung auch schafft.
Aber so ungastronomisch sind die Franken doch auch nicht, habe ich zumindest in Erinnerung. Ich habe mal in Bayreuth gewohnt oder in der Nähe von Bayreuth gewohnt eine Zeit lang und ich fand es immer großartig, dass die Leute wirklich in die Wirtshäuser, in die Gasthäuser reingehen und...
Ja, also um Gottes Willen, ich möchte es nicht schmälern. Die Gasthauskultur so war schon sehr, sehr gut. Mhm. Leider ist das Gasthaussterben, war jetzt gerade ein paar Tage daheim. Es ist ganz schlimm. Also bei uns aus dem Landkreis, wo wir her sind, aus Kronach, da musst du echt überlegen, wo kann es hingehen, was hat überhaupt noch offen und eins macht nach dem anderen zu. Ja, ich meine, das ist schade. Ja, das ist auch Kultur, die verloren geht, aber es ich weiß nicht, ob die Leute nicht mehr so ins Wirtshaus gehen oder die Stammtischgänger einfach wegsterben und die junge Generation das nicht mehr so pflegt. Ja,
also da stirbt ein ganz, ganz großer, auch ein kultureller und kommunikativer Teil. Und ich erinnere mich da an einen ganz, ganz wichtigen Satz, den der Fritz Keller vor, ich glaube, 2-3 Wochen, da waren wir in Hamburg und haben ihn zusammen mit dem Henrik Thoma ausgezeichnet als Weinpersönlichkeit von den Zia Weinvisionen. Mhm. Und er meinte, und das fand ich so unglaublich interessant und smart, man kann das mit dem Alkohol, mit dem Weinbashing hin und her schieben oder wie auch immer verargumentieren. Aber wenn das nicht mehr wäre, dann sitzen Leute nicht mehr an den Tisch und reden nicht mehr miteinander. Und genauso sehe ich das letztlich mit diesen Gasthäusern. Dort kommen Leute zusammen, reden miteinander, auch über diese formellen Verabredungen hinaus. Und es entsteht ein Austausch und eine Kommunikation. Genau dafür, finde ich, sind die so enorm wichtig. Und
dürfen die einfach nicht sterben. Also es ist in der Tat schade und ich hoffe, dass es da dann in irgendeiner Form eine Renaissance gibt, dass man sowas wieder wertschätzt oder vielleicht auch bereit ist, da mehr Geld auszugeben in solchen Wirtshäusern fürs Bier, für den Schweinebraten oder die Haxen oder was auch immer da serviert wird.
Drück mir die Daumen, dass es wieder in die andere Richtung geht und die Menschen auch wieder, wie du sagst, den Wert dessen wiederentdecken.
Du hattest denn damals aber bei Kellers als Winzerin angefangen oder bist du direkt dann ins Restaurant?
Nee, ich bin direkt ins Restaurant.
Ich dachte, du hast an die Winzerstür geklopft und hast dort angefangen und dann mit einmal war typischer Personalmangel und dann hat man Melanie abgerufen und du durftest dann...
Damals noch nicht, glaube ich.
Okay.
Also wir waren ja alle damals noch in einem Haus gewesen. Ja. Und das war auch wunderschön, wirklich, dass du sagst, so, du hast im Herbst quasi stand so an der Eingangstür zum Restaurant und hast die Traubenlieferanten oder eben unsere eigenen Winzer mit den Bottichen dann gesehen, die dann vorkamen und hast mal kurz gesprochen, wie sieht's aus und hast die Trauben probiert und die sind dann ums Haus gefahren und haben im Prinzip die Pressen bestückt hinten und nee, aber ich war direkt im Restaurant dann als Kommissionier damals mit Henri Kova tätig, bis er dann wenig später weggegangen
nach
ist
Hamburg,
und
ne?
Fritz mich dann
in Südberg, glaube
also,
ich.
Ja, genau. Und Fritz dann so salopp fragte, ob ich mir das vorstellen könnte, dass ich das weitermache, übernehme als Chefsommeliere und war natürlich gerade Anfang 20.
Krass.
Sagen wir mal mit,
was für eine Aufgabe.
Mit so einer Karte dann auch werken zu dürfen oder war schon, ich habe kurz geschluckt und er hat mir aber das Vertrauen gegeben und hat gesagt, er ist da und alle anderen Kollegen natürlich auch. Also ich habe der große Vorteil war einfach, dass viele meiner damaligen Kollegen oder jetzigen immer noch Kollegen auch schon lange im Haus waren, die Gäste gut kannten, viel mehr mitgeben konnten und mich da auch gut aufgenommen haben und auch gefördert haben. Also das war leichter als gedacht, sag ich jetzt mal im Nachhinein.
Wie umfangreich ist die Weinkarte aktuell? Ich habe verschiedene Zahlen gefunden, zwischen 2.500 und 4.000, also gab's da alles.
Genau, also da gab es alles, als ich angefangen habe, da habe ich um die 1.700 gehabt.
Ja.
Das ist natürlich so, dass wir immer auch viele Jahrgänge noch gar nicht auf der Karte hatten. Ja. Zum Teil waren dann 10 Jahrgänge drüben bei uns im Bergkeller zwischengeparkt und haben gewartet, bis der Trinkzeitpunkt da ist, beziehungsweise bis wir so turnusmäßig wieder was nachgeschoben haben. Und jetzt mittlerweile sind wir knapp an die 4.000. Die Jungs sind fleißig dabei, den Keller in Schuss zu halten, solange ich ein Jahr Auszeit mache mit der Elternzeit. Und ich glaube, knapp 4.000 sollten es jetzt momentan sein, weil natürlich auch ein paar jüngere Jahrgänge jetzt mit draufgekommen sind. Das hat sich ein bisschen verjüngt, auch weil Friedrich natürlich da so ein bisschen den Anschluss gegeben hat, dass er gerne ein bisschen die jugendlicheren Jahrgänge direkt schon mit drauf hätte auch. Und das weitet natürlich die Karte dann enorm aus, weil der Fundus ist da. Und das ist natürlich auch wirklich ein großes Geschenk oder ein großer Gast, mit dem wir da umgehen dürfen im Sommelierbereich im Adler. Das ist schon einzigartig, ja.
Wie kann man sich das vorstellen, wenn du sagst, manche Jahrgänge waren zu früheren Zeiten noch nicht auf der Karte und würden dann irgendwann aufgenommen? Mhm. Also geht ihr dann Mittwoch frühst durch den Keller und zieht 15 Flaschen auf und probiert, ob die... Ich frage für einen Freund, also wie das da abläuft.
Ja, ja.
Und probiert, was dann gerade irgendwie trinkreif ist? Oder hast du da die Erfahrung, dass du...
Du hast deine Pappenheimer und hast natürlich, dadurch, dass wir den Handel ja im Background haben und gerade Thema Bordeaux damals sehr viel stärker noch als Burgund war. Mittlerweile hat sich das ja sehr balanciert, bedingt auch, was Nachfragen angeht. Aber wir probieren jetzt nicht alle erstmal vor und sagen, das geht nicht. Ja, das ist natürlich mit der Zeit, wächst man ja auch an Erfahrung, was durch nichts zu ersetzen ist, dass man sagt, man probiert es sehr, sehr jung, man versucht eine Einschätzung zu machen, wie haltbar ist das. Man hat natürlich auch sehr viele Referenzen mit unseren reifen, älteren Jahrgängen, die wir schon auf der Karte haben. Und man sagt, okay, man adaptiert sich da ein bisschen, welche Jahrgangstendenzen sind da, wie trinkreif sind die einzelnen Kandidaten. Also da ist sehr viel Einschätzung auch schon im Vorfeld wichtig und notwendig. Und wie gesagt, wir wissen alle, dass wir die GGs am besten noch ein bisschen liegen lassen, bevor wir sie öffnen. Und von Potenzial immer nur zu sprechen und es nicht zu praktizieren, das war nicht meine Prämisse. Ja. 112 sind es, glaube ich, ganz genau gemessen. Der längste Turm hier. Also wir haben ja drei solche
Turmröhren. 120 Meter?
Die wirklich in den Lösberg hineingetrieben wurden, 85. Wow. Und 95.
Ist das irre.
Geniale Idee. Ja. Weil im Prinzip, bis auf die Beleuchtung brauchst du nicht viel. Sehr gute Luftfeuchtigkeit. Tolle Temperatur, ja, die sehr konstant bleibt das ganze Jahr über. Und da kann der Wein wirklich unbewegt viele Jahre überstehen. Und man merkt auch immer die frischen Weine, die eben im Bergkeller liegen. Wenn wir sie rüberholen in den Tageskeller, das ist natürlich wichtig, auch dass wir relativ zeitnah auch am Gast sind. Nicht für jede Flasche können wir rüberrennen. Sondern brauchen das auch vor Ort, dass wir sagen, jede Position ist bei uns auch natürlich unten verfügbar, direkt im Restaurant, Weinkeller, im Tageskeller sozusagen, der auch schon sehr reichlich bestückt ist. Und aber wie gesagt, Kondition ist das A und O, dass man wirklich, gerade wenn es darum geht, nicht nur die jungen Kandidaten da zu haben mit der sehr kurzen Durchlaufzeit, da auch zu investieren. Und das war damals wirklich eine geniale Schnapsidee, ja. Am Stammtisch entstanden.
Und am Stammtisch, ist, ja, bitte. Ach so, in der Tat, nein, wirklich. Da haben die gesagt, oh, wir bauen mal was in
ja, den Berg. Ja, ich glaube, das sind ja mit dem Chef von Wilfinger und Berger, die uns damals diese neue Schweizer Schlüssel gesetzt haben. Und ja, wie gesagt, Stammtisch-Dasein ist wichtig auch für solche Dinge und von großen Unternehmern und genialen Ideen, die da entstehen, braucht es vielleicht mehr davon. Ja.
Und das ist ja so enorm wichtig, also die Weinlagerung, das finde ich, wird absolut unterschätzt. Und wenn man mal eine Flasche hatte, die perfekt gelagert ist und eine, die irgendwie über 8 Ecken hin und her transportiert und 38 andere Keller gesehen hat und zwischendurch mal die 25 oder 30 Grad mitbekommen hat, das ist ein anderer Wein.
Absolut, ja. Es ist gerade, also wenn du Sachen aus deinem eigenen Keller kanntest oder woanders probiert hast und gesagt, ist eine ganz andere Baustelle, hast du nicht blind erkannt. Da merkst du den Unterschied, wie viel das eigentlich auch ausmacht, ja, je länger die Lagerung natürlich geht.
Ich verstehe das auch beim Wein nicht, also das fände ich eine gute Anregung, dass der, weil es ja teilweise auch wirklich Werte sind, sowas wie einen Lebenslauf hat, also wo man einfach sagt, der hat von dort und dort bis dort geschlafen und von dort bis dort wurde der dort gelagert, dass als man Pass, das irgendwie nachweisen oder zumindest dokumentieren, ja genau, wie so ein Pass dann letztlich mit dabei ist, fände ich durchaus irgendwie vernünftig. Es gibt ja mittlerweile auch verschiedene Techniken, dass der Winzer nachvollziehen kann, wenn die Flasche und wo die Flasche geöffnet wurde. Hast du davon schon gehört?
Ja, aber ich weiß auch gar nicht, ob ich dafür schon davon gehört haben möchte.
Ja. Ja.
Das ist mir dann, glaube ich, too much.
Ja.
Traceability oder wie man es nennt.
Nee, war jetzt nur, es kam mir nur in den Sinn und manchmal finde ich es ganz gut, zumindest darüber zu berichten.
Wenn, sowas wenn mich jetzt jemand überwacht, war nicht diese Flasche irgendwie. Nee, lieber nicht. Also.
Na, und was der große Vorteil bei euch und eben bei eurer Art des Weinhandels dann eben oder des Weinverkaufs auch ist, dass ihr ja eigentlich nahezu frei von Fälschungen seid. Was ja auch ein Riesenthema im Allgemeinen ist. Dadurch, dass ihr die Sachen ja eigentlich fast immer komplett und direkt kauft.
Richtig. War wichtig für uns eigentlich immer gewesen, dass du sagst, du hast deine Negociants vor Ort oder deine Händler, deine Agenten, wo du die Weine direkt ab Weingut dann eben auch beziehst, das kommt zu dir ins Haus und das bleibt auch da. Ja, das ist kein Broking-Business rund um die Welt und du kannst auch dafür garantieren, dass die Weine wirklich optimal bis dahin gelagert sind, wenn sie an den Gast kommen, wenn sie an den Kunden kommen und ins Glas wandern. Ja.
Das musstest du aber nicht auch noch mitmachen, oder? Die Subskription, Einkauf, das lief über den Handel dann, oder?
Richtig, genau. Also wir sind natürlich ein relativ großer Betrieb, also damals auch schon 80, 100 Leute mit allen Segmenten von Handel, Verkauf, Büro, Lagerwesen. Die Gastronomie nimmt natürlich einen großen Anteil her und eben auch das eigene Weingut. Und es hat ja immer ein bisschen gut ineinander gegriffen, dass du sagst, die Synergien da ergänzen sich wirklich und es ist auch auf viele Köpfe verteilt. Also ich bin da schon tendenziell mehr Gastro tätig gewesen. Früher, als das Weingut bei uns noch unten war, haben wir sicherlich natürlich durch die räumliche Nähe einfach mehr voneinander gehabt, weil wir uns die Kellerräume auch geteilt haben. Mhm. Aber die haben wir nach dem Umzug 2013 ins neue Weingut natürlich für uns annektiert. Das heißt, wir haben noch mehr Platz unten für den Restaurantkeller und das ist auch schön.
Hast du ungefähr ein Gefühl, wie lange es gedauert hat, bis du selber sagen kannst, nachdem du dort angefangen hast dann 2003, du bist jetzt da angekommen, du verstehst die Weinkarte, du kannst die Weine anführen, du kannst wirklich auch in den Jahrgängen beraten. Waren das 1, 2 Monate, 3, 4 Jahre, 10 Jahre?
Nein, oh Gott, also wie gesagt, damals hatten wir 1700, glaube ich, auf der Karte und sehr viele reife Geschichten. Wir haben natürlich jede Flasche, die wir geöffnet haben, auch probiert. Im Restaurant, und das war ultra wichtig, weil du natürlich eine Momentaufnahme hast, wie ist der Wein momentan, wie präsentiert sich der Jahrgang, gerade bei den älteren Schichten, ist ja auch jede Flasche anders unter Umständen. Ja, also das ist ja ein Geschenk, wenn du wirklich eine Flasche, eine reife Flasche kriegst, die ihr Optimum gerade in dem Moment zeigt, wenn du sie jetzt aufmachst. Aber es gibt immer Phasen, die man natürlich verfolgt hat, der unterschiedlichen Kandidaten, und das war schon sehr wichtig. Und gibt da wieder Phasen, wo es dann verschlossen war und wo du sagst, okay, den Wein lassen wir vielleicht einfach ein bisschen Zeit, ein paar Monate, und probieren es dann nochmal. Ja? Also das immer mit offenem Auge und offener Nase auch
das
an den Gastgängen an durch den Keller gehen, ja.
Ohne Frage, es hat natürlich aber auch immer, finde ich, einen Vor- und einen Nachteil, dass ihr halt so eine klare Kernkompetenz habt, also dass ihr halt so wunderbar klassisch wart und mehr oder weniger, es gibt ja kaum ein Haus oder gar kein Haus, was mit euch vergleichbar ist, also zum einen in der Auswahl, in der Tiefe, auch in der Tiefe der Jahrgänge und vor allen Dingen auch in der Kalkulation. Also wenn man sich eure Weinkarte anschaut, dann möchte sich ja tot saufen.
Ja, also unbedingt, ist unbedingt. Schon spannend. Ja, also lag uns immer am Herzen, dass es eben nicht Spekulationspreise sind, sondern auch keine dekorativen Geschichten auf der Karte, sondern Weine, die gelebt werden, die getrunken werden und eben, das ist unser Verständnis der Trinkkultur, ja.
Aber hast du dann die andere Welt ein wenig vermisst, dass du Sachen nicht so ganz wild ausprobieren konntest wie andere? Oder
also ich hatte wirklich viele, viele Freiheiten. Fritz hat immer gesagt, wenn du was einkaufst, musst du halt auch verkaufen, ne? Und da konnte man sicherlich auch mal die Pfade verlassen, wobei ich wirklich auch sehr frankophil geprägt wurde und das Thema sehr, sehr schätze. Also ich fand es auch immer wichtig, einen Fokus zu behalten und nicht alles Mögliche zu machen, sondern eine Kernkompetenz zu entwickeln und darin wirklich sehr, sehr gut zu sein. Das war mir wichtiger, und wenn du dich mal an dieses Reifwein-Thema rangetrunken hast, dann gibst du das nicht mehr auf, ja.
Also das glaube ich. Weil das eine ganz eigene Faszination hat und eigentlich total schade ist, dass das nicht bewusst und aktiv gelebt wird. Also natürlich ist es auf der einen Seite immer eine finanzielle Geschichte, aber
richtig,
ja. Man kann sich da ja auch segmentiert das Ganze irgendwie zur Seite legen, und wenn man da nicht anfängt, einen Stock irgendwie aufzubauen, dann kommt
aber
man
nicht. Aber es gibt ja viele Prozenten mittlerweile auch national wie international, wo man wirklich auch noch ein paar reifere Geschichten bekommt. Mhm. Natürlich ist immer die Frage, kannst du es gut kalkulieren noch, und hast du das Klientel auch dafür, und das war wirklich auch ein Geschenk, dass wir da auch aufgrund der Lage in der Region hier wirklich viele Gäste hatten, die sehr großzügig und sehr mit dem Thema auch intensiv ausgesetzt haben und gleichzeitig uns dadurch ermöglicht haben, dass wir viele Dinge mitprobieren und uns eben diese Erfahrung aneignen können.
Wann findest du, wenn du so einen klassischen Bordeaux nimmst, wann findest du es der am optimalsten zu trinken? Also ist das, klar, entweder in der primäraromatischen Phase, wahrscheinlich nicht in der Pubertät, aber ist es danach dann irgendwie nach 10, 20, 30, 40? Man kann es nicht verallgemeinern, das weiß ich auch, aber wo magst du es persönlich oder ist deine Präferenz?
Nee, also ich bin ein bisschen kein großer Freund von diesen Pauschalisierungen. Wir probieren die Sachen sehr, sehr jung. Also in der Regel en primeur, wirklich als Fassware, was natürlich auch umstritten ist, verstehe ich auch, aber natürlich eine Einschätzung gibt, in welche Richtung geht das, und wir haben ja selber bei uns immer nochmal eine Probe gehabt, wo wir zum Teil die Jahrgänge dann en primeur oder eben als Arrivage jetzt mittlerweile präsentieren. Das ist auch sehr, sehr jung und das ist eine relativ primäre Aromatik, die noch da ist. Wie gesagt, Erfahrung ist das A und O in dem Segment, dass du sagst, welche Informationen hast du? Klar ändert sich die Vinifikation, auch weil die Leute keine Jahrzehnte mehr warten, bis sie das Ganze angehen und die Flasche öffnen werden. Solche Sachen musst du verfolgen, und vor allen Dingen musst du auch verfolgen, was will denn der Gast, der zu dir kommt, welche Erwartungen hat der an die Flasche, die er bestellt. Und es geht mehr darum, welche Erwartungen kannst du damit mit deiner Empfehlung auch erfüllen, weil die Geschmäcker sind ja sehr different, was das angeht, und auch die Hintergründe, was will der Gast, was hat der Gast schon getrunken? Und von bis ist da alles dabei. Und es ist wichtiger, da wirklich gut zuzuhören und ja, auch mit ein bisschen Psychologie im Background vielleicht versuchen einzuschätzen, mit was du den Gast in dem Moment, an dem Tag, in der Kombination mit seinen Freunden oder seinen Gästen dann auch kredenzt, was das Passende ist. Und das ist eigentlich das Schöne, wenn du gutes Feedback bekommst, dass es einigermaßen getroffen hast dann, ne?
Empfandest du das als schwieriger, also die Gäste lesen zu lernen, die zu interpretieren, auf Kommunikationshöhe zu kommen oder das Weinlernen, dass du sagst, das macht mich gut, macht mich komplett, macht mich als Fachfrau?
Also das Weinlernen, also wir lernen ja alle jeden Tag noch dazu. Wir haben immer, also das, was du mir geschickt hast, also im Übrigen auch toll, weil kann ich noch nicht und bin sehr gespannt drauf. Ja.
Ich habe dich ja wirklich so urklassisch gesehen und dann dachte ich, boah, womit kannst du Melanie vielleicht irgendwie so ein bisschen herausfordern, eine Freude machen, was könnte interessant sein?
Ist gelungen. Ich habe ihn noch nicht aufgemacht, aber ich bin ganz gespannt auf später.
Ja. Du gibst ein Zeichen, wenn, ja? Also es wenn du sagst, jetzt so langsam mit der Gaumen trocken, dann sind wir sofort bereit.
Nee, aber wie gesagt, also.
Aber schön, wenn es überrascht hat, freue ich mich total. Mega.
Wie gesagt, zu Anfang war das natürlich. Riesenterrain, ja, wo du sagst, boah, wo setzt du den ersten Schritt hin und wie baust du das auf? Und du musst einfach wissenshungrig bleiben und das sind wir alle in der Branche, mehr oder weniger. Und ja. Und wie gesagt, brauchst auch ein bisschen Geduld. Ja. Nicht zu viel wollen, ist, glaube ich, nicht zu Beginn der richtige Ansatz, sondern wirklich viel mitnehmen und ja, auch von Erfahrungen anderer profitieren und auch zuhören können. Ganz, ganz wichtig, ja. Und wie gesagt, zu Anfang war natürlich auch so ein bisschen eine Phase, da waren Frauen als Sommeliere noch relativ rar gesät, ja. Und dann hast du schon mal so eine einen Kommentar natürlich bekommen, ja, schicken Sie mir mal den Sommelier. Und du zeigst dann so ein bisschen diskret auf die Traube, die du am Revier trägst, und sagst so, ja, wenn Sie, falls Sie Wein möchten, dann müssten Sie mit mir Vorlieb nehmen. Das war sicherlich, wie gesagt, Anfang 20 bist du natürlich auch nicht in der Selbstsicherheit vielleicht, wie ich das heute bin, ja. Aber gehört alles dazu. War alles ein guter Lernprozess und hat relativ schnell umgeschalten, dass du einfach den Respekt auch bekommst und das Feedback dann auch positiv bleibt.
Hattest du ein Vorbild? Also hattest du jemanden, der dich an die Hand genommen hat,
sicher,
und begleitet hat? Oder warst du allein in diesem großen Becken?
Ich war nicht allein. Also wie gesagt, die Familie Keller war da. Ich hatte viele Kollegen, die sehr, sehr lange da sind. Allen voran der Hubert Pfingsttag, der quasi unser Maitre über 40 Jahre, 46 Jahre alt war. Und Hubert war mein ständiger Begleiter. Das war wirklich noch aus der alten Schule der französischen klassischen Gastgeber, so ein bisschen ein Prototyp, ja, wo man sagt, das ist selbstlos, mit der Wahnsinnskontinuität, herrlich charmante Gelassenheit, viel Finesse, viel Leichtigkeit, unheimliche Verbindung mit den Gästen, ob es neue Gäste sind oder Stammgäste, und das hat mich sehr beeindruckt. Aber auch außerhalb von unserem Betrieb, ich weiß nicht, damals die Gebrüder Kiefer oder so, das war schon, ich fand das toll, was sie für einen Service geleistet haben. Ja, wirklich herrlich, klassisch, vollendet, exzellent, einzigartig. Das war Gas geben und dabei wirklich sich den Respekt auch verdienen und ja.
Und ein Service-Moment, wo du gesagt hast, wow, das war für mich, also es waren wahrscheinlich so viele, aber irgendwas, was dir in prägender Erinnerung war, ein Weinmoment oder ein Servicemoment, der dich nachhaltig beeindruckt hat?
Ah ja, also was heißt beeindruckt, aber sagen wir mal emotional mitgenommen, ist das natürlich immer, wenn Gäste also auch wiederkommen und dann dir vertrauen und das Vertrauen schenken und sagen, sie gucken gar nicht mehr in die Weinkarte, mach einfach, ja. Nicht, weil sie nicht wissen, was sie aussuchen sollten, sondern weil sie dann einfach dir vertrauen und wissen, dass du weißt, was sie schon alles getrunken haben auch und das dazu passt und du ihnen einfach diese Aufgabe abnehmen kannst. Und das ist für mich eigentlich jedes Mal die Bestätigung, dass man richtig am Platz ist und seinen Job auch gut macht, ja.
Stell dir vor, ich stehe hier vor dir mit einer Flasche Beyond di Santi Brunello y Montalcino 2019 in der Hand. Und nein, auch wenn das Etikett so aussieht, ist das keine Requisite aus dem Requisitenlager. Denn der Wein kostet fast mehr als ein Menü im Drei-Sterne-Restaurant und er ist es jeden einzelnen Tropfen wert. Denn dieser Wein ist Kult. Beyond di Santi ist im Prinzip der Erfinder des Brunello. 1888 begann das. Da hat Ferruccio Beyond di Santi den ersten offiziellen Brunello abgefüllt. Und das in einer Zeit, als alle noch Chianti mit Weißwein gestreckt haben. Wie einen schlechten Witz. Tenuta e Greppo, das Weingut, liegt da oben auf dem Hügel wie ein toskanischer Adelssitz, der sagt, ich war schon legendär, als eure Großeltern noch in den Windeln lagen. Der 2019er ist die Annata, also die normale Version. Aber bei Beyond di Santi ist normal so ungefähr wie bei der Deutschen Bahn, normalerweise pünktlich, also theoretisch möglich, aber eigentlich ein Wunder. Was macht nun dieses Jahr 2019 so besonders? Also es war in Montalcino ein absolutes Traumjahr. Kühler Start, dann warm, aber nie brutzelnd. Regen genau dann, wenn die Trauben Durst hatten. Quasi das Wetter, das ich mir für meinen Urlaub wünsche. Kein Frost, kein Hagel, keine Hitzespitzen. Die Sangiovese-Trauben haben abgehangen wie faule Teenager im Sommer. Langsam und perfekt gereift. Die Ernte war Ende September bis Mitte Oktober und die Trauben kamen knackig in den Keller. Winemaker Federico Radi hat gesagt, die waren so crunchy, ich hätte fast Salat daraus gemacht. Übrigens hatten wir Federico Radi bei uns zu Gast. Im Dezember bei Sommelier on Tour. Zwei Folgen. Einmal das Featurette und einmal das Showcase. Gibt dir die unglaubliche Möglichkeit, diese besondere Person der Weinwelt einfach mal persönlich kennenzulernen. Zurück zum Wein. 100% Sangiovese Grosso und zwar aus dem hauseigenen Klon BBS 11. Das ist der Beyond di Santi Stammklon, den sie seit 150 Jahren hegen wie ein Familiengeheimnis. Und den sie im Jahr 1888 aus 44 weiteren Klonen herausselektiert haben. Die Reben für den Annata sind zwischen 25 und 50 Jahre alt. Jung genug für Frische, alt genug, dass sie wissen, wo es lang geht. Vergoren wird natürlich mit wilden Hefen, weil Beyond di Santi keine künstlichen Hilfsmittel braucht. Und genau das machen sie seit 1888 ohne Chemieset. Und dann 3 Jahre in großen slawonischen Eichenfässern. Keine Barriques, kein neues Holz. Das würde den Wein nur überparfümieren wie ein Disco-Besuch aus den 80ern. Das Ergebnis? Ein Wein, der noch total jung wirkt, aber schon jetzt die höchsten Bewertungen von den renommiertesten Weinkritikern kassiert hat. Und im Glas die Farbe Rubinrot mit granatroten Reflexen. Ein absolutes Geheimnis bei Beyond di Santi. Nicht zu dunkel, weil Beyond di Santi mag es elegant. Nicht wie diese modernen Brunello, die aussehen wie Johannisbeersaft mit Steroiden. Der Duft? Erstmal zurückhaltend, wie bei einer Steuererklärung. Aber dann explodiert das. Sauerkirsche, getrocknete Rosen, ein Hauch Lakritze, etwas Unterholz. Und dann kommt dieser typische Beyond di Santi Balsamico-Ton. Eukalyptusartig, mineralisch, als hätte der Wein gerade einen Spaziergang durch den toskanischen Wald gemacht. Am Gaumen seidig, aber mit Rückgrat. Tannine fein wie Seide und sie greifen zu, wie meine Schwiegermutter, wenn es ums Erbe geht. Säure knackig, Alkohol perfekt integriert. 13,5 Volumenprozent. Das ist wichtig, das ist richtig wichtig und ich möchte es betonen, denn Federico Radi geht es um die Frische im Wein. Und um die Länge. Und der Nachhall dauert länger als mein letzter Abstinenzversuch. Das ist kein Parker Brunello mit 16 Volumenprozent Alkohol und Vanillebombe. Das ist der klassische Stil. Frisch, aristokratisch, gemacht für 30 bis 50 Jahre Kellerlagerung. Man sagt, Beyond di Santis Reserva aus dem 19. Jahrhundert sind immer noch trinkbar. Und die 2019er Annata wird locker noch meine Enkel nerven, wenn ich denn welche habe. Der Preis? Ja, ich weiß, dreistellig. Wir haben einen Weltwein im Glas, also einen, der seinesgleichen sucht und nicht findet. Und dennoch ist er günstiger als ein Kurzurlaub und ich verspreche, es streitet keiner mit dir. Wenn ich diesen Wein trinke, fühle ich mich plötzlich wie ein toskanischer Conte. Nur ohne das Schloss und mit weniger Haaren. Ihr kennt mich. Das ist Sangiovese in Reinform. Kein Make-up, kein Botox, purer Charakter. Andere Produzenten machen Brunello dicker, dunkler, früher trinkbar. Beyond di Santi sagt, nein danke, wir warten, bis der Wein erwachsen ist. Ja, das optimale Trinkfenster ist von 2027 bis 2070, aber wenn man den Wein schon jetzt trinkt, mit viel Luft, mit viel Vorlauf, mit großen Gläsern, ist der schon jetzt genial. Aber in 20 Jahren, da weine ich vor Glück. Biondi Santi ist der Benchmark-Wein für alle anderen Brunellos. Sie werden daran gemessen, ob sie wollen oder nicht. Und der 2019er zeigt warum. Weil er nie zu laut ist. Immer distinguiert. Immer tiefgründig. Das ist kein Wein. Das ist Kulturgut, wie die Sixtinische Kapelle. Nur flüssiger. Fazit. Der Biondi Santi Brunello di Montalcino 2019 ist nicht nur ein Wein, er ist eine Zeitmaschine in der Toskana. Verpackt in Eleganz und Geschichte. Und jetzt entschuldige ich mich, ich muss sparen gehen. Die nächste Flasche ruft schon. Oder Prost. Oder wie der Italiener sagt, Salute. Und bei Biondi Santi meint er das ernst. Vielen Dank für diesen besonderen Wein. Dem Hause Biondi Santi für die Konsequenzen, natürlich dafür, dass wir diesen Wein auf dem deutschen Markt fair kalkuliert finden. Dem deutschen Vertreter, dem Handelshaus Segnitz.
Und hast du noch eine Weinsehnsucht? Also wo du sagst, den habe ich mal probiert, oh, den würde ich ganz gerne irgendwie nochmal probieren oder irgendwas, was du noch ganz weit oben auf der Wunschliste hast? Oder es gibt ja eigentlich ja, also, in diesem klassischen Segment kaum etwas.
Ja, was, also ich kann wirklich nicht klagen. Aber wenn ich die alten Jahrgänge von Amoroso oder sowas, die wir hatten aus den 70ern, das würde ich schon gerne nochmals verkosten. Ja. Geniale Tropfen dabei. Ja.
Kann man die Weine beschreiben? Also findet man dafür Worte oder ist das dann, also es geht mir teilweise gerade mit Burgundern oder explizit mit Burgundern so, dass es in mir irgendetwas berührt, was ich absolut nicht beschreiben kann, also wo ich keine Worte für finde, wo man das nicht über die Aromen deklinieren kann, wo man es nicht über die Struktur oder Textur herunterbrechen kann, sondern das ist irgendwie wie so ein, was Innerliches, also wie so ein, wenn einen Musik berührt, das kann man ja auch nicht beschreiben. Also das,
geht mir oft so, wenn ich im Wein so ergreift in der Emotion, dann macht dich das auch mal sprachlos. Ja, durchaus. Ja.
Bist du eher Burgunder oder Bordeaux-Typ? Oh,
beides. Ich liebe beides. Also nee, wirklich, das schlagen zwei Herzen in einer Brust.
Ja. Kann ich nachvollziehen. Und die anderen Gebiete in Frankreich? Also ihr seid ja vornehmlich frankophil orientiert. Rhone, Loire, Champagne, Südwesten, Elsass. Ist das bei euch auch ein Thema oder ist es dann aufgrund eben
der... Es ist sehr nah an der Grenze. Man sollte meinen, aber irgendwie, also das ist schon was, mit dem du arbeiten musst. Ja, das ist kein Selbstläufer vielleicht, aber wir haben tolle Betriebe auch mittlerweile. Hier drüben, die ordentlich auch am Renommee gearbeitet haben, auch am Geschmacksprofil viel weitergearbeitet, verfeinert haben. Und das war wichtig natürlich, dass du ein bisschen aus dieser Nische dann auch wieder dich befreist. Aber wie gesagt, wir sind manchmal vielleicht zu nah dran und gerade der Kaiserstuhl ist natürlich dominant oder Baden ein bisschen auch bei uns vertreten, dass die Leute, die zu uns kommen, sagen, okay, entweder sie möchten wirklich regional bleiben oder sie möchten dann unsere frankophile Tendenz auch probieren.
Was ein bisschen schade ist, weil ich finde, das Elsass ist, also jeder schaut irgendwie so ein bisschen darüber hinweg, aber teilweise habe ich immer das Gefühl, es gibt schon sehr besondere Weine dort, die teilweise ein außergewöhnlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben und richtig viel Spaß machen.
Absolut, also
das ist... Ja, ist so. Elsass verdient mehr Fokus, finde ich, so im Allgemeinen. Aber die Argumentation, die du gegeben hast, ist natürlich mehr als verständlich. Ist das bei dir eigentlich nur Wein oder hast du irgendwie noch so eine, wie eine zweite Liebe oder eine zweite Leidenschaft? Bier haben wir ja abgewählt.
Aber das ist schon auch wichtig. Ja, ja. Also das ist schon sehr, sehr wichtig. Ja, ja.
Aber so Sake oder irgendwie alkoholfreie Sachen oder Spirituosen oder bist du da irgendwie in dem Game
noch? Ja, also das Thema alkoholfrei ist natürlich in der Schwangerschaft jetzt die letzten Monate und jetzt auch in der Stillzeit so ein Ding gewesen, was du mal dir anschaust. Wird jetzt nicht mein Steckenpferd werden, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wenn, dann trinke ich lieber einen guten Tee oder so, wo du sagst, du hast ganz, ganz viele Sorten und bist auf Augenhöhe auch ohne Alkohol mit dem Wein. Mhm. Aber ansonsten bin ich fast eher so ein bisschen im Spirituosenbereich gerne mit Gins, mit Wermuts und sowas unterwegs. Mhm. Aber Champagner. Mein Herz schlägt für Champagner und Schaumwein.
Ach, schön.
In der Tat.
Und da eher so die Brands oder die Winzer-Champagner? Also wo fühlst du dich dazu?
Beides. Also ja. Für mich muss es nicht ganz so extrem jetzt als sagen wir mal, Winzer-Champagner, die zu charaktervoll ausfallen, sondern ich habe gerne was mit viel Trinkfluss, wo man sagt, lieber ein zweites Fläschchen noch kalt gelegt und mit guten Freunden genossen. Und das ist aber was ich vom Charakter her, glaube ich, auch gut für mich beschreiben würde. Ja, wenn es was gäbe, was ich am liebsten mag, dann ist es wirklich was Prickelndes, belebend.
Und sind das dann, wenn du Schaumweine nimmst, eher so die Jungvertreter, die eben knackig frisch prickelnd sind? Oder ist es da dann auch Reife, dass du sagst, oh, ein Jahrgang Champagner kann für mich auch mal 30, 40, 50 Jahre alt sein?
Durchaus. Also wie gesagt, ich schätze viele kleine Produzenten auch, Clonestin Lert, Jacques Lassigne und sowas. Das mag ich sehr, sehr gerne. Aber ich bin auch mal bei, wenn es die Gelegenheit hergibt, bei den großen Brands wie Coupe oder die tollen weißen Flaschen mit dem dicken Boden. Ja, das, ich habe einfach einen Hauschampagner hier für mich, der bei einer so einem kleinen lokalen Weinsalon hier im Elsass immer mit dabei ist, den ich hier kistenweise für den Alltag da habe. Mhm. Und generell ist Champagner immer das, was als erstes ausgeht bei mir. Aber wie gesagt, von bis, ich habe gerne diese trinkige Tendenz, muss nicht zu kommerziell ausfallen, aber
ja. Bisschen was Individuelles. Was glaubst du oder was denkst du oder was würdest du empfehlen, besser gefragt, was sollte man mindestens für ein Champagner ausgeben? Weil die Preise da ja total schwanken und von bis gehen. Und ich finde, der normale Weintrinker ist da so ein bisschen verloren, wenn man nicht so wirklich ein Gefühl dafür aufbauen kann. Was sollte ein Champagner wirklich kosten, dass ich sage, ich habe ein authentisches Produkt?
Also ich würde das nicht unbedingt am Preis festmachen, aber der Grundpreis vom Champagner ist natürlich, ich sag mal, für unsere Verhältnisse im Sommelier-Bereich noch vertretbar, aber für viele, die das nicht als täglich Brot ansehen oder und es gibt da immer noch Kandidaten. Ja, die sind nicht sehr laut an der Oberfläche und auch nicht die gerade gehypt und gefragt sind. Aber das gibt es durchaus, wie gesagt. Also ich würde kein Minimum nennen und kein Maximum, weil die Schere da gerade was das Thema Champagner angeht, sehr, sehr weit auseinander geht. Ja. Also das muss man ein bisschen adaptieren an seinen eigenen Trinkfluss und an das eigene Budget und an die Qualität, die man haben möchte einfach. Ja. Es muss nicht immer viel kosten.
Es ist auch immer schwer mit Verallgemeinerungen oder eben auch mit Tipps, mit Hinweisen, weil es dann doch immer, man hat es ja im Badischen, in der Pfalz, an der Mosel, dass man dann Produzenten hat, die einen erstaunlich guten Wein für einen kleinen Taler anbieten und die würde man dann automatisch übergeben.
Ja, aber es gibt auch mittlerweile Winzersekte, die natürlich auch berechtigt auch wirklich gutes Geld dafür aufrufen, für die Qualität, die sie in die Flasche bringen. Und manche sind natürlich sehr, sehr akribisch, manche sind da eher, sagen wir mal, ein bisschen kommerzieller. Also wie gesagt, es ist zum Glück für alle Gaumen was dabei. Ich glaube, es gibt sicherlich mehr auf dem Markt, als das getrunken wird aktuell. Aber keine Richtlinie, was ist jetzt das Minimum oder... Das ist so individuell, weißt du, zum Glück.
Nee, sehe ich genauso. Wenn du so einen gereiften Champagner hast, gehst du, oder wie gehst du mit dem um? Wie behandelst du den? Karaffierst du den? Nimmst du andere Gläser? Siehst du den eher als Speisebegleiter? Weil kaum jemand hat ja wirklich damit Erfahrung. Und ich finde, dann werden die auf eine ganz andere Art, aber einzigartig und großartig. Mhm.
Sind sie auch. Also ist auch momentabhängig, also wirklich mit welchen Leuten du zusammen bist, für wen du das servierst. Bei den älteren Kandidaten würde ich jetzt nicht unbedingt das karaffieren, weil natürlich das CO2 auch das Schöne dran ist, das Belebende. Wenn du einen wirklich weinigen Typ haben möchtest, kannst du natürlich mit den Gläsern spielen und ihm vorher Luft geben, mit der Temperatur viel spielen. Je nachdem, ob du es halt begleitend wirklich auch zum Menü nimmst oder zum Essen. Oder ob das so ein bisschen ein Solokünstler bleibt am Abend. Ja.
Findest du Gläser wichtig?
Absolut, absolut.
Hast du da Favoriten? Also hast du da Vorlieben, mit denen du am liebsten arbeitest?
Ich bin da total oldschool, glaube ich. Also ich
Riedel.
Mochte Riedel immer gerne und bin auch nach wie vor gerne bei Riedel. Ich schätze auch das Gabriel Goldglas sehr so als Universalglas. Aber Riedel bin ich ein großer Fan von. Und
lieber mundgeblasen oder lieber maschinengefertigt?
Kommt halt drauf an, für was, ja. Also, und kommt drauf an, wer die Gläser auch spült, ja. Du weißt selber, wie es ist, wenn du zu Hause wieder eins zerdeppert ja. hast. Wie gesagt, es ist, kommt drauf an, gerade wir in der Gastro müssen natürlich entscheiden, was ist praktikabel. Super schön sind natürlich im mundgeblasen Gläser alle, ja. Aber wie praktikabel ist es auch und wie viel Bruch musst du mit einkalkulieren, dass du im Wind noch mit einem Lächeln im Auge rausgehst, ja. Also das ist immer eine Abwägung von Dingen und selbst die maschinengeblasenen Qualitäten heute, sagen wir mal, für unseren normalen Umgang ist es natürlich ja schon sehr, sehr gut. Ich muss immer nur lachen manchmal, wenn ich ja in Frankreich unterwegs bin und den Kontrast zum Beispiel jetzt viel zu lange sehe oder auch wenn du nach Italien schaust. In Frankreich ist die Gläserkultur echt noch ein bisschen schleppend. Ja. Das, manchmal muss ich wirklich lachen, wenn dann das Wasser gerade größer ist als das, was du für den Wein bekommst, obwohl es ein Grand Cru ist. Ja.
Ja.
Und auf Nachfrage, ja. ob sie nicht ein paar andere Gläser haben, dann kommen irgendwie aus einer Spezialschublade dann irgendwie. Das ist echt...
Das ist wirklich ja. so erstaunlich. Ja. Hast du da einen Grund für gefunden, warum... Also es gibt ja weltweit, gibt es ja...
Nee, nicht ja. wirklich. Also es ist auch unverständlich. Ich meine, ich diskutiere das viel mit meinem Mann, der Franzose ist und das auch nicht versteht, warum das so ist. Also...
Es schmeckt doch aber auch ja. jeder. Also wenn man sich mal ein ordentliches Glas nimmt, man probiert damit, dann hat man doch ein Gefühl dafür, dass der Wein ganz anders zur Geltung kommt.
Natürlich, also rationell kannst du das nicht erklären, warum das so ist.
Aber in Bordeaux geht's mittlerweile, glaube ich. Ne? Also wenn ich da irgendwie bei Proben war, die hatten zumindest einen gewissen Grundstandard, wo man sagen konnte.
Auf den ja. Chateaus natürlich, ja, auf den Chateaus schon. Aber geh ja, mal stimmt. in die Bistros und in die Brasserien und selbst in die Weinkarten super sind manchmal. Ja.
Das stimmt, ja. Wie behandelst du deine Weine? Hast du da irgendwelche Vorlieben, wie du die individuell irgendwie betreuen oder begleiten kannst? Also hast du noch irgendwas anderes außer Karaffieren? Oder gibt es irgendwelche Tools, wo du sagst, da kann ich besonders gut mitarbeiten, gerade bei den alten Flaschen, bei den alten Korken?
Ja, also das A und O-Tool ist natürlich was, um den Korken bergen zu können. Und ich bin ein großer Fan von diesen Lamellenkorkenziehern, diese ganz einfachen Geschichten. Wenn man das mal ein bisschen geübt hat, damit umzugehen, ist das
selbst für junge Weine.
Selbst für junge Weine auch, ist ja ein End- und Verkorker auch. Also wenn du wieder was verkorken möchtest, ist das auch gut. Ich meine, der Durian, das ist ultra gut. Ja. Das, wenn man reife Weine hat, die Originalkorken noch besitzen, unbedingt investieren. Das ist mein Lieblingstool auch geworden. Wie gesagt, die einfachen funktionieren auch gut. Für ein Apfel und ein Ei.
Kann ein paar Schweißperlen ersparen, ne, wenn man da entweder den einen oder den anderen
ja,
hat.
Also wie gesagt, auch da ist Erfahrung das A und O, aber es ist ja selbst im Freundeskreis, wenn du ein paar Fexe dabei hast, die gerne reife Weine auch haben, ist das was sehr wichtig ist. Und bevor die große Brüsselage da anfängt und
ja. Habt ihr bei euren reifen Weinen die mal neu verkorkt oder steht ihr zu den alten Korken? Und
wenige. Also ich habe einige bei uns im Keller gehabt, die wieder verkorkt worden sind, zum Teil vom Kellermeister, der dann bei uns vor Ort war, der eben die neuen Korken, du siehst ja dann eine Beschriftung, ein Sonderlabel, ja. Auch ein Vermerk zum Teil auf dem Korken. Ein Teil hatten wir mal, das war aus den 30er Jahren was wieder verkorkt wurde. Nicht sehr viel, aber wie gesagt, das A und O ist natürlich da auch einen guten Keller zu haben, wo du möglichst lange diese Phase des Originalkorkens auch wahren kannst dadurch.
Sind die Weine dann anders, wenn die neu verkorkt wurden, oder kann man keinen Unterschied
spüren? Nun, also du hast natürlich auch die Möglichkeit, wenn du größere Chargen noch hast, das auch dem Chateau zurückzugeben, zum Beispiel in Bordeaux, die das Ganze wieder unter optimalen Konditionen für dich, sagen wir mal, aufbereiten. Das heißt, die Niveaus auffüllen, die Schwefeltendenzen einstellen, neu verkorken. Das ist natürlich ein Wein, der dir nochmal mehr Freude beschert in der Zukunft, noch langlebiger sein wird, als einen, den du einfach mit einer relativ großen Luftblase im Keller liegen lässt. Ja. Hm. Was aber nicht unbedingt heißen muss, dass der Wein schlechter wird. Ja. Also wir haben gute Erfahrungen auch mit Füllständen, die vielleicht so ja obere Schulter, mittlere Schulter waren. Nicht immer ist das ausschlaggebend. Also es gibt auch viele tolle Flaschen, die wir öffnen durften, die vermeintlich nicht ganz optimal mehr waren. Aber das...
Da hatte ich teilweise auch ganz, ganz großartige Überraschungen. Also bei unterschiedlichen Füllständen, wo ich dachte, wow. Und hätte immer so das Gefühl gehabt, dem zu viel Wert beigemessen zu haben, weil die Weine dann trotz allem eine gewisse Stabilität hatten. Und manchmal ist dieser Zusatz an Reife, die sie vielleicht dadurch bekommen, teilweise auch ganz interessant, wie der Wein sich dann entwickelt. Und es ist ja dann meistens ohnehin, dass man den Wein dann nicht unbedingt als Partygetränk nimmt, sondern ihn mit einer anderen Ehrfurcht dann irgendwie betrachtet oder auf ihn zugeht. Und er scheint dann auf einer anderen Ebene noch mehr zu zeigen. Also da gab es einige, teilweise aus den 70er, aus den 60er, 50er Jahren, die ich sehr, sehr interessant fand und wo ich schade fände, wenn ich die vorab irgendwie negativ beurteilt hätte oder verurteilt hätte.
Absolut. Mhm. Ja, man muss natürlich auch sehen, damals war die Weinbereitung ganz andere. Zum Teil waren die Weine wahrscheinlich in den ersten 15, 20 Jahren untrinkbar aufgrund verschiedener Strukturen des Tannins oder der Gerbsäure oder und brauchten einfach, also haben damit auch ein Wahnsinnsgerüst für eine Langlebigkeit mitbekommen, wovon wir heute noch profitieren. Ne?
Als ich mit Weinlernen angefangen habe, habe ich auch lernen können dürfen müssen, dass man gerade Bordeaux oder teilweise eben auch Rhône, zum Teil Burgund, aber da wurde es nicht ganz so extrem dargestellt, wenn dann die ersten 2 Jahre trinken sollte oder dann erst ab dem 6., 7. Jahr. Ich weiß nicht, ob du das so von den Zahlen einigermaßen genauso bestätigen kannst. Und ist das heute genauso?
Wie gesagt,
oder hat sich das verändert? Sind die konstanter geworden?
Wie gesagt, also ich bin immer gegen Pauschalisierung. Das muss man wirklich...
Habe ich schon gelernt.
Die Qualitäten sind ja auch so unterschiedlich von Produzent zu Produzent, dass du die nicht alle über den Kamm scheren kannst. Wirklich, das... Es gibt Weine, die sind für die Ewigkeit gemacht und es gibt Weine, die kannst du morgen aufmachen. Mhm. Und liegt an uns, das zu differenzieren und zu erkennen und auch selektiv darauf, wie man dann vielleicht zuerst angehen muss. Ob, wann, das kommt immer drauf an. Also kommt drauf an, was du isst, mit wem du zusammensitzt, was gut ankommt.
Ja? Wann trinkst du am liebsten Wein?
Oh. Eigentlich immer, oder? Also ich weiß nicht, zu jeder Gelegenheit, die sich bietet, mit Freunden, mit der Familie, zum Essen. Eigentlich niemals allein. Also das.
Sagen viele, dass man, also dass es entweder nicht ganz so interessant und ein bisschen trostlos ist, bestätigen.
Also das geht schon auch. Das ist kein Zweifel, also auch keine Verurteilung oder so. Aber ich finde es schön, wenn du die Momente gemeinsam genießt und das einfach ein Getränk ist, was dich auch begleitet, ja.
Und bist du eher Alleintrinker oder Kombinierer? Also magst du es lieber mit Speisen oder genießt du den Wein lieber singulär und versuchst dich dann in den Wein irgendwie reinzuarbeiten oder den Moment zu genießen?
Also das geht sowohl als auch, wenn du jetzt einen schönen Aperitif denkst, dann brauche ich ja nicht viel dazu. Oder wenn ich beim Friseur sitze, dann geht das auch solo.
Da geht's halt schon.
Aber an sich pflegen wir eigentlich gerne die Kultur, dass wir das auch zu einem schönen Essen machen, wie gesagt.
Hast du da eine Priorisierung, dass du sagst, ich mag halt einfach den Wein jetzt zum Essen trinken und die finden schon zueinander, weil ich das Essen ja hoffentlich auch mag? Oder versuchst du da immer zu performen und den richtigen Wein zu dem Essen, also auch wenn du selber irgendwo ins Restaurant gehst, zu finden und das darauf abzustimmen?
Also ich gehe immer erstmal davon aus, was gibt's denn aus der Küche, ja? Auf was hast du Lust? Wie sind die Voraussetzungen? Und dann gehe ich ran, was könnte dazu passen und auf was habe ich Lust? Ja, das ist ja der emotionale Faktor, ist ja ganz entscheidend, dass du sagst, wie geht der Abend weiter? Und das Getränk beeinflusst das ja ungemein auch dann, ob es passt oder nicht. Ob du jetzt an der Perfektion feilst, ob das jetzt noch ein Müh mehr Gerbstoff haben könnte zur Röstaromatik des Gangs oder ein Tick mehr Säure. Ach, das weiß ich nicht. Also wie gesagt, das hat so viele Faktoren, dass du sagst, ich guck erstmal, was kommt auf den Tisch und was machen wir Schönes dazu und wer sitzt an dem Tisch, welche Jahrgänge brauchen wir unter Umständen, um da ein bisschen auch die Leute mit abzuholen. Ja.
Also mir geht's ganz oft so, das finde ich total interessant, also das beobachtet zu haben, dass ich wie du zuerst die Speise aussuche, weil das für mich irgendwie das erstmal Primäre ist und ich dann so mehr Zeit und Muße für den Wein habe. Und der Wein beeinflusst mit seiner Art, mit seiner Auswahl ganz oft meine Stimmung. Und danach suche ich die Wein aus. Mhm. Da ich sage, jetzt möchte ich irgendwie was Lebendiges haben, von mir aus Champagner oder dann auch teilweise Burgunder, wo ich das Gefühl habe, dass ich da lebendiger, feinsinniger, frischer werde, oder möchte ich eher was Gehaltvolles und möchte so ein bisschen schwermütig werden, oder wie sollen die Gespräche verlaufen? Und das kann man ähnlich wie mit Musik, mit dem Wein wunderbar beeinflussen.
Bin ich voll deiner Meinung. Also die Stimmungslage ist wirklich dafür entscheidend, und das ist ganz viel Gefühl. Ja, das kannst du ja nicht in Worte fassen, und das kannst du auch nicht schematisieren und sagen, das und das ist Wein. Sondern das, wie du sagst, mit der Musik, du hast ja auch nicht jeden Tag Lust auf die gleiche Schallplatte.
Findest du sowas zu kombinieren, ist interessant? Wein und Musik, oder ist das?
Absolut, weil ich bin jetzt nicht gerade sehr musikalisch, muss ich zugeben, ja. Also das vor Instrument spielen, glaube ich, ist gut, dass ich es nicht tue. ich höre gerne Musik, aber ich bin jetzt nicht einer, der sich irgendwie festfährt in einem Stil, sondern ja, mit zunehmendem Alter, glaube ich, kommen die Oldies ein bisschen mehr in mir raus. Und ich habe es gerne so ein bisschen chillig, ein bisschen, ja begleitend einfach, nicht so irisierend.
Könntest du Wein auch mit Musik kombinieren? Dass du sagst, zu dem Musikstück oder zu dem Interpreten könnte ich mir den Wein vorstellen? Oder?
Also wenn ich die Musik höre, Stimmung zu erfassen und einen Wein auszusuchen, das ja. Aber vielleicht, ich könnte aber nicht sagen, warum wahrscheinlich.
Man kann es nicht begründen, ja. Ich kann Musik sowieso ganz schwer beschreiben, finde ich. Also man kann das so irgendwie so ganz grobmotorisch
machen. Das ist eher so Feeling, ja. Aber Musik ist auch viel Gefühl.
Was ist Wein für dich?
Alles. Total. Wein ist Passion und wie gesagt, die Entdeckung einer Welt, die sehr viele Emotionen auch vereint und verschiedene Dinge auch verbindet. Wie gesagt, Herkunft, Gastrokultur, ja, also das ist sehr verbindend.
Was würdest du deinem 18-jährigen Ich in Bezug auf Wein raten?
Ah, mach nochmal alles genauso.
Was schön, toll. Wow, was ist denn das für eine tolle Empfehlung? Weil die meisten sagen ja irgendwie, keine Ahnung, hätte ich damals nicht so viel das und das oder mich dort verrannt. Aber wenn man das Gefühl hat, ist es ja eigentlich absolut großartig.
Nee, also man darf nicht zu viel bereuen, nicht gemacht zu haben, glaube ich. Ich habe mal, hier gab es irgendwie so badische Glückskekse, da war ein Spruch drin und da stand drauf, der hätte und der wollte, hätte noch nie Apps gehabt. Ja, also auf Hochdeutsch übersetzt, der ihn immer hätte haben wollen und immer hätte tun wollen, die haben noch nie irgendwie was erreicht.
Stimmt.
Fand ich gut. Klebt lange Zeit bei mir auch am Bildschirm, irgendwie am PC. Und nee, also ich bereue da nichts und wie gesagt, also ist ja nicht zu spät, du kannst immer noch was nachholen und was probieren, vielleicht was dir noch nicht über den Weg gelaufen ist und wo du noch nicht die Chance dazu hattest, aber ich hatte viele, viele gute Momente und viele tolle Gelegenheiten und bin dafür auch sehr dankbar, dass ich viel, viel tolles Zeug probieren durfte.
Gibt's für dich einen Laden, weil du ja eine wunderbar treue Seele bist, wo du gerne mal so für einen Tag oder für eine Woche reinsneaken würdest und wo du einfach mal schauen würdest, wie die arbeiten, was da ist, wie die Weinkarte läuft, wie die Sachen mit der Küche kombinieren? Reizt sich da irgendwas?
Ja, also tendenziell bin ich natürlich wirklich an dem Ort, wo ich mich auch wohlfühle und den ich mag. Ich weiß nicht, vielleicht Tour d'Argent in Paris? Das wäre schon ein Keller, der mich auch mal reizen würde, wo du sagst, könnte man sich auch mal austoben. Ja.
Ich mag Paris. Aber ist der so viel anspruchsvoller als eurer? Also ich
meine,
der
ist also
schon ziemlich weit hochgelegt.
Das weiß ich, deswegen, also das wäre was, wo ich einfach mal gerne einen Blick reinwerfen würde, glaube ich.
Ja, auch vom Ablauf wahrscheinlich, dass das vielleicht unglaublich interessant ist, wie die das machen, wie die untereinander kommunizieren, wie die auch mit der Küche teilweise kommunizieren, ob es da eine Kommunikation gibt oder ob sowas alles sowieso sehr altbackend ist und steif abläuft, übertrieben formuliert.
Solange es gut ankommt, weißt du, kann jeder machen, wie er das möchte. Also wie gesagt, Kommunikation, ich bin eigentlich sehr, sehr froh, weil bei uns haben wir einen sehr guten Draht auch mit der Küche immer gehabt, was wichtig ist natürlich, gerade wenn es mal andersrum laufen soll. Du hast vorhin gefragt, was zuerst steht, und ich habe gesagt, das Essen natürlich, und dann suchst du den Wein aus. Aber es gibt natürlich auch Events, wo du sagst, okay, der Wein ist fix, steht im Fokus und wir brauchen darum einiges, was wir servieren können. Und da fand ich es immer toll, dass wir gut in die Kommunikation gehen konnten mit unseren Küchenchefs, mit dem Anibal damals, mit dem Christian Bauer. Mittlerweile ist der Konstantin ja mit bei uns im Adler auch und pflegt das weiter, dass wir da wirklich sehr, sehr nah gucken, was matcht wirklich auch zu den Weinen, die wir im Keller haben, was brauchen die Weine, die wir vielleicht für ein Event auch haben, an bestimmten Komponenten, um das noch optimaler zu präsentieren an dem Abend, dass es wirklich ein rundum gelungenes Event auch gibt.
Was findest du schwerer, den Wein auf das Essen oder das Essen auf den Wein abzustimmen? Also du bist jetzt keine Köchin, aber so rein vom Gefühl her, also diese Informationen...
Oh, ich wär's gerne geworden, du.
Ja?
Ich wär's gerne geworden, glaube ich. Ja, mein Vater hat immer gesagt, ich hätte auch eine gute Köchin abgegeben. Zu Hause, im Betrieb meiner Eltern damals, habe ich wirklich auch mehr in der Küche gewerkelt. Jetzt nicht im hochklassigen Segment, aber ich koche gerne zu Hause eigentlich. Die Küche sieht immer aus wie Sau danach.
Egal.
Aber,
dann sitzt du mit dem Champagner in der Ecke und dann ist das...
Aber ich habe das sehr, sehr gerne. Und ich könnte nicht sagen, das eine ist leichter so rum als andersrum. Wie gesagt, das ist so stimmungsabhängig und auch von deiner Energie an dem Tag abhängig, wo du sagst, ha, jetzt hast du Bock auf das. Let's go, ja.
Und ich weiß aber auch nicht, ob irgendwas schwerer zu verstehen oder zu greifen ist oder geschmacksaufzulösen ist. Wahrscheinlich, wenn wir uns von morgens bis abends damit irgendwie beschäftigen.
Ich würde mir darüber gar nicht so viel Gedanken mehr machen. Silvio, komm.
Ja, stimmt. Ja, stimmt.
Flasche auf.
Aber man wird ja halt auch oft auch danach gefragt und versucht dann irgendwie Worte dafür zu finden, beziehungsweise wenn man sowas auch vermitteln oder jemanden erklären möchte, dann ist es, dann suche ich immer so möglichst einfache Worte, um das irgendwie dann darzubieten. Deswegen bin ich da, so. Jeder von uns kennt diese Tage, an denen man viel Wein probiert, viel redet, viel erklärt, viel zuhört. Und irgendwann hat man das Gefühl, dass der Kopf richtig schwer wird. Und das nicht vom Wein, sondern von dem Mangel an Balance. Genau da kommt Gerold Steiner ins Spiel. Unterschätzt das bitte nicht, denn Wasser ist kein Nebendarsteller. Es ist das Fundament unserer Wahrnehmung. Und Gerold Steiner liefert mehr als Flüssigkeit. Es liefert Substanz. Ein Liter Gerold Steiner, Sprudel, Medium oder feinperlig, enthält 2500 Milligramm Mineralstoffe. Davon 348 Milligramm Calcium, 108 Milligramm Magnesium und über 1800 Milligramm Hydrogencarbonat. Alles von Natur aus, nicht zugesetzt. Diese Zusammensetzung ist analysiert und amtlich bestätigt. Calcium bringt Struktur. Magnesium sorgt für den Rhythmus. Hydrogencarbonat bringt den Ausgleich. Zusammen bilden sie das, was Gerold Steiner so besonders macht. Natürliche Vitalität. Warum das relevant ist? Weil Mineralwasser nicht gleich Mineralwasser ist. Gerold Steiner stammt aus der Vulkaneifel, wo Kohlensäure vulkanischen Ursprungs auf Dolomitgestein trifft. Diese Verbindung löst Mineralien. Viele davon. Darum ist Gerold Steiner 7 bis 8 Mal mineralstoffreicher als durchschnittliches Leitungswasser. Diese hohen Mineralisierungen sind keine Marketingidee, sondern pure Geologie. Nur durch die natürliche Kohlensäure bleiben die Mineralien gelöst, das Wasser klar und sensorisch harmonisch. Fehlt sie, fallen sie aus und das Wasser wird trüb. Gerold Steiner bleibt stabil. Als kleines Highlight hat Gerold Steiner 2022 die Serie Gerold Steiner Ursprung für die Gastronomie eingeführt. Damit treibt man das Ganze nochmal so richtig auf die Spitze. Und halte dich fest, 4441 Milligramm Mineralstoffe pro Liter. Davon 590 Milligramm Calcium, 167 Milligramm Magnesium und 3144 Milligramm Hydrogencarbonat. Das ist einer der höchsten Werte in Deutschland.
Hydrogencarbonat wirkt säureneutralisierend, harmonisiert Geschmack und macht das Wasser besonders bekömmlich. Ideal für professionelle Weinverkostungen, für lange Serviceabende oder für pure Konzentration. Und natürlich stellt sich die Frage, warum kann Leitungswasser das nicht? Ganz einfach, es durchläuft andere Gesteinsschichten, oft gefiltert und aufbereitet und verliert dabei das natürliche Verhältnis seiner Mineralien. Geroldsteiner hingegen ist Natur. Nichts wird zugesetzt, nichts entnommen. Es wird nur abgefüllt und geprüft. Das SGS-Institut Fresenius zum Beispiel zertifiziert Geroldsteiner als Premium-Mineralwasser. Jährliche Audits prüfen Qualität, Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz über alle Bereiche hinweg. Transparenz statt Behauptung. Viele fragen, ob Mineralwasser zum Beispiel beim Alkoholabbau hilft. Es gibt keine wirklichen Studien dazu, aber wenn man auf sein Körpergefühl achtet, merkt man, dass es einem am nächsten Tag viel besser geht, wenn man ausreichend Wasser getrunken ist. Und sicher ist, das Trinken von Geroldsteiner zwischen den Weinen klärt den Gaumen, hält die Wahrnehmung frisch und verzögert die Ermüdung. Das ist Erfahrung, keine Legende. Und weil das Thema Vitalität für Geroldsteiner mehr bedeutet als Marketing, gibt es eine klare Strategie. Seit 1992 Umweltmanagement, seit 2013 Energiemanagement, seit 2014 jährliche Nachhaltigkeitsberichte. Geroldsteiner versteht Gesundheit und Klarheit als Teil des eigenen Auftrages. Und in der Gastronomie zeigt sich das täglich. Geroldsteiner ist kein Wasser, das Aufmerksamkeit verlangt. Es schafft sie. Zwischen zwei Weinen, zwischen zwei Gängen oder zwischen zwei Gedanken. Es bringt Ordnung, wo Eindrücke Überhand nehmen. Und das merkst du. Ein Schluck Geroldsteiner Medium, ein Atemzug. Und der Gaumen ist wieder aufmerksam. Das ist keine Romantik, das ist Balance. Also wenn du von Vitalität sprichst, sprichst du von Geroldsteiner. Wenn du über Herkunft redest, denkst du an die Vulkaneifel. Wenn du Balance suchst, findest du sie in Calcium, Magnesium, Hydrogencarbonat. Geroldsteiner steht für Klarheit, weil es aus Klarheit entstanden ist. Geroldsteiner, das Wasser mit dem Stern. Es stillt nicht nur den Durst, es stellt Gleichgewicht her. Zwischen Körper und Konzentration, zwischen Wein und Wirkung, zwischen Natur und Mensch.
Wenn dein Leben Wein wäre, welcher wäre es? Was für eine Frage,
Champagner,
ne?
Schon genannt?
Ja, ja, Champagner schon genannt? Champagner Schnellwied.
Ja, Entschuldigung, dass ich mich ständig wiederhole hier.
Nein, überhaupt kein Problem. Also ich finde es ja dann in dem Sinne auch, also ich finde es großartig und toll, wenn man einen Schwerpunkt hat, wenn man sich da wahnsinnig drin auskennt, natürlich dann trotzdem eine Freigeistigkeit, eine Offgeistigkeit hat für die anderen Sachen, die du ja immer hattest, aber man weiß, wo man zu Hause ist.
Ja, und ich finde, das passt so ein bisschen zu meinem Dasein und zu meinem Charakter auch, dieses prickelnde, belebende, ein bisschen direkte, manchmal ein bisschen nervig, ja? Also nicht im Sinne von nervös sein, sondern nervig. Aber es ist eigentlich immer der richtige Moment dafür, also das, ja.
Und ich finde, Champagner verändert in einem was, also er macht anders beschwipst als zum Beispiel Wein, Bier, was auch immer. Und das Gefühl finde ich total großartig. Also, dass man so dieses so lebendige, quirlige, dieses Ich will tanzen Gefühl dabei hat.
Ja, euphorisierend.
Ne? Ja. Und das kann irgendwie nur Schaumwein, also ich will es nicht immer über Champagner runterbrechen, aber es ist
ja der Schaumwein. Entschuldigung, ich muss mich da auch korrigieren. Ne?
Ja. Soll man Schaumwein probieren? Weil wir gerade bei dem Thema sind, ich glaube, es passt ganz gut.
Ja.
Findest du, es sollte knallen oder findest du, es sollte eher zischen?
Das okay, das war die Antwort.
Ich mag dieses Geräusch so.
Also was für ein tolles Geräusch.
Oder Wahnsinn.
Allein das, weißt du? Wow. Ja, schon ist der Relax-Moment da.
Und auch von oben reinschauen, weißt du, so die Perlen sind immer wieder so faszinierend. Ja. Und die begeistern auch immer wieder und das wird nicht langweilig und das finde ich so, auch wenn man so im Nachhinein, wenn der Schaumwein dann irgendwie eine Minute im Glas ist und so ein bisschen ausgedampft ist und man hört dann nochmal rein, das hat so eine ganz eigene und schafft eine eigene Atmosphäre und ist auch wie eine Musik und ich finde auch, abhängig natürlich vom Glastyp, es hat einen gewissen Rhythmus drin. Also es ist in der Tat wie Musik und das finde ich total, total spannend, interessant. Weißt du, wie viele Bläschen in einem Glas sind?
Nee, weißt du?
1 Million. Also es wurde mal hochgerechnet, gezählt hat es wahrscheinlich keiner. Aber innerhalb der gesamten Zeit, bis er wirklich dann tot wäre, wären wohl 1 Million Bläschen pro Glas zu finden. Das finde ich total spannend.
Wow.
Ja. Das sind so nutzloses Wissen, was irgendwie dann total witzig ist.
Okay. Hat es KI irgendwie generiert? Oder?
Ja, ich habe das schon mal. Ich habe es aus einer Zeit, wo es noch keine KI gab. Okay. Aber ich denke, da wird jemand wahrscheinlich irgendwie so eine Momentaufnahme gemacht haben, die ein bisschen gezählt haben, das hochgerechnet haben und so weiter. Manche haben ja Langeweile und dann haben die halt irgendwie Bläschen gezählt.
Ja, aber es ist schon interessant zu wissen. Ja. Also ich bin jetzt auch um eine Erfahrung reicher.
Ein nutzloses Wissen reicher. Gasborne Estate finde ich total spannend. England finde ich total spannend. Also ich fand es auch interessant, dass man dort, das war ja so einer der Gründe, warum einige Champagnerproduzenten Richtung West Sussex und Kent gegangen sind, dass es dort die gleiche Klimasituation gibt wie in der Champagne, also dass die eine Jahresdurchschnittstemperatur von 10 Grad haben. Die haben mehr Niederschlag, also in der Champagne hast du so um die 600 Millimeter, dort hast du so teilweise bis 1000, 1500, also schon relativ viel, was auch so eins der größten Probleme war. Aber du hast ein ähnliches Klima wie an der Mosel, du hast ein ähnliches Klima wie in Tasmanien. Und das finde ich eigentlich interessant, dass es da so ganz viele Vergleichbarkeiten gibt. Und vom Boden ist das natürlich ein Geschenk mit den Kreide, mit den Kalkböden, die dort existent sind. Und macht wahnsinnig viel Spaß. Ein Blanc Noir haben wir dort. Das ist so 65% ist Pinot Noir. Ich glaube 25% Pinot Meunier und der Rest Chardonnay. Interessant auch, dass in England fast ausschließlich Burgunderrebsorten, also zumindest mit 60-70% angepflanzt werden. Also die von vornherein auf Qualität gegangen sind und nicht auf zum Beispiel Peavies. Oder minderwertige Sorten in der Relation zu den für viele doch als hochwertig empfundenen Burgundersorten. Die haben da ein ganz klares Konzept gehabt.
Ja gut, wenn sie mit den hohen Niederschlagswerten gut klarkommen. Also spricht ja für sich, das ist ein toller Kandidat. Der überrascht mich sehr. Also wenn du das auch blind probierst, glaube ich, ist es ultra schwierig zu verorten. Und diese Kreidestruktur des Bodens hast du natürlich auch enorm in der Nase. Wirklich dieses kühle, kreidige, ja.
Finde ich auch. Also ich finde, er hat so was ganz Klares. Das nicht zu verorten, würde ich persönlich in diese Richtung schieben, dass man kaum Erfahrung mit englischen Schaumweinen hat.
Stimmt.
Und also ich finde, er hat nicht das Gefühl, dass man versucht, unbedingt irgendwie so einen halben Champagner hinzubasteln, sondern er hat schon was ganz Eigenes. Auch in der Relation, das soll jetzt nicht zu technisch werden, aber in der Säure Dosage-Relation, also er hat nicht diesen Brüttner Tür-Style, sondern er hat ganz bewusst 8 Gramm Dosage und 7 Gramm Säure. Und ich finde, dadurch hat er so eine ganz eigene cremige Textur.
Richtig, er ist nicht zu karg. Er hat unheimlich viel Charme, also ein bisschen mehr auf der Fruchtseite, aber es ist ein sehr cremiger Typ, auch für viele, die eben nicht so die extremen Charaktere wie bei Winzerdecken oder bei einigen Champagnerhäusern schätzen. Ja, das ist sehr smooth, sehr, sehr angenehm, sehr trinkig. Also auch ein ganz wichtiger Faktor ist eigentlich. Ne?
Dass man eben nicht nach dem Glas satt ist, dass er eben nicht im Hals stecken bleibt, sondern dass man einfach Freude am Trinken hat und an der Lebendigkeit. Und was ich immer schön finde, ist, wenn man so dieses Schmatzen auf die Zunge bekommt, wo man sagt, oh, jetzt noch ein Schlückchen, oh, noch ein Schlückchen. Das finde ich, macht das Ganze dann so unglaublich reizvoll und dann möchte man ihn auch entdecken.
Absolut. Und nicht nur ein Glas.
Was für ein Glas hast du da genommen? Also bist du da eher Sektglas-Typ oder der Weinglas-Typ bei Schaumwein?
Ich habe trotzdem immer gerne lieber einen Moussierpunkt, ich weiß nicht warum. Ich bin eher ein weiterer Champagnerglas-Typ. Ja. Ich könnte es dir auch nicht sagen. Sicherlich kommt es jetzt auch darauf an, ob du das, wenn du es zum Essen nimmst oder so, könntest du ein tolles Burgunder-ähnliches Glas sicherlich auch nehmen. Für den Kandidaten würde ich jetzt eher was nehmen, was wirklich diese Expression ein bisschen fördert und dadurch einfach ein bisschen direkter auch in der Nase betört und die Frucht wirklich ein bisschen prononciert, ja.
Ich finde, dass das Glas einen selber auch beeinflusst. Also wenn ich jetzt so einen großen Burgunderkelch habe, dann habe ich eine ganz andere Art, auch mit dem Wein umzugehen, abgesehen davon, dass es sich natürlich ganz anders präsentiert. Das heißt, ich bewege den Wein ganz anders, ich führe ihn ganz anders zum Mund, ich trinke ganz anders. Und wenn ich halt so ein Schaumweinglas habe, es muss ja nicht unbedingt eine Sektflöte sein, sondern da gibt es ja auch ganz interessante Vertreter, die ja den Schaumwein frisch rüberbringen und trotzdem so eine Sektglasform haben, dann ist man lebendiger, man trinkt schneller, man trinkt auch in ganz anderen Schlücken. Also die Schlücke sind viel größer, man hat mehr Wein am Gaumen, man schluckt schneller und das finde ich, da kann man die eigene Stimmung allein mit dem Glas unglaublich steuern, beeinflussen und das dann auch leben. Ja.
Definitiv. Also ich habe es gerne, du hast natürlich das Beschlagen des Glases, das verliert sich im größeren Glas natürlich relativ schnell und da ist Temperatur ja eher was, wo du sagst, du willst viele, viele Eigenschaften ein bisschen mehr balancieren oder ein bisschen weiniger gestalten. Und ich schätze wirklich jetzt eher so dieses Beschlagene des Glases, die Perlen, die du wirklich mitverfolgst im Glas und die dich einfach so ein bisschen beleben, ja.
Was ich manchmal schade finde bei Schaumwein, jetzt auch bei dem, ist, dass man immer nur so eine Momentaufnahme irgendwie betrachtet. Man schmeckt selten nach. Man hat meistens so diesen ersten Eindruck, den hakt man ab. Und ich versuche bei Schaumwein oftmals, die auch ein, zwei Tage dann noch aufzubewahren im Kühlschrank. Also
halten die so lange bei dir durch, ja?
Teilweise, also dass ich es bewusst zurückhalte und dann lieber gleich die zweite Flasche aufmache.
Nein. Ja, das ist. Ich glaube, das wäre bei mir aber wirklich schwierig. Unter den Leuten, die mit mir Champagner oder Schaumwein trinken.
Nein, manchmal bin ich so nerdig und möchte halt sehen, was daraus wird. Und das finde ich dann total spannend.
Ja, das ist ja auch gut so. Das ist
so ein bisschen ungerecht den Schaumwein gegenüber, dass die gar nicht diese langgestreckte Aufmerksamkeit bekommen.
Die Chance gar nicht kriegen.
Ihrer Weinigkeit, genau. Wenn man ist dann so in diesem Gefühl und verliert dann so ein bisschen, muss nicht mal alles zerreden oder zerbeißen, aber so die Ernsthaftigkeit dabei, das ist vielleicht auch zugunsten des Getränkes, wenn man dann mehr trinkt, als wenn man es immer analysiert und nur in kleinen Schlücken und viel riechen. Aber manchmal ist es doch schade, finde ich.
Du hast recht, ja. Kommt auf den Versuch an, wenn man mehrere Flaschen hat, natürlich, vorausgesetzt.
Das ist natürlich ja ganz wichtig. War England bei euch ein Thema auf der Karte?
Nee, gar nicht. Also ich habe auch lange Zeit irgendwie England außen vor gelassen. Keine Absicht. Wirklich erst vor wenigen Jahren auf der Prowein mal gestreift, sag ich mal, aber nie als großen Fokus wahrgenommen.
Ja, man kann ihn auch selten probieren. Also es gibt wenige Querverkostungen von England, das finde ich relativ schade. Und viele haben natürlich, also zum einen die Grenze der Verfügbarkeit. Du hast ja hier nur, also im Gesamt-UK hast du 4.000 Hektar, in England 3.800, wovon die meisten Südwesten sind. Und da hast du halt das Riesenproblem, dass zum einen, dass fast alles Business Cases sind, die halt extrem durchkalkuliert sind und dass das Land so extrem teuer ist, weil dort, wo Wein wächst, will auch jeder wohnen, weil es halt so idyllisch ist, am Meer ist, in der Nähe von London ist.
Das ist wie hier eigentlich.
Und ja, genau. Und dadurch ist der Grundpreis eigentlich für die Weine relativ hoch. Und das hindert viele daran, jetzt keine Ahnung, für so einen Schaumwein wie den 60, 70 Euro auszugeben.
Also eine Menge Geld für viele Leute, ne? Aber er ist wirklich sehr gut. Aber musst du suchen und du brauchst da jemanden, der dich da ein bisschen mitnimmt oder ranführt. Das, aber vielen Dank. Also.
Aber ich finde, er wird dem gerecht und er hat dieses Kaltklimatische und hat für mich so eine ganz eigene Interpretation eines Schaumweins. Total gerne. Also ich freue mich wahnsinnig, dass er dir gefällt.
Ja, also es ist top gemacht. Also wirklich, very nice.
Ist für dich selber, wenn du essen gehst, ist die Weinauswahl oder die Weinberatung wichtiger?
Boah, das kommt ganz auf die Karte drauf an.
Ja.
Ganz ehrlich, also wir haben natürlich auch viele tolle Kollegen, denen du auch vertraust und sagst, mach mir, was du Lust hast oder hilf mir weiter, weißt du, jeder kennt seinen eigenen Keller am besten. Ja. Da musst du jetzt ja nicht auftrumpfen und sagen, ja, ich bin aber mit dem Kenntnisstand hier. Es gibt Weinkarten, wo du sagst, ganz klar, du findest auf Anhieb 3, 4, 5, 6, 10 Sachen, wo du Bock hast, die an dem Tag zu trinken oder wo Jahrgänge dich interessieren, wo du ja einfach neugierig bist auf Dinge, die du auch noch nicht kennst und so. Also das kommt ganz auf die Weinkarte drauf an und auch auf den Kollegen, auf den Sommelier oder Ja.
Aber du nimmst das schon in Anspruch. Also du bist dann nicht so der Kartenhörer, der sich da vergräbt und sagt, okay, jetzt gucke ich erstmal.
Nee, ich bin auch nicht der Kartenhörer, der jetzt im Vorfeld schon die Weinkarte durchforstet und dann eine Abfragerunde startet. Also
Ja.
ich lasse das gerne so auf mich wirken. Und wie gesagt, in der Regel sucht man ja auch das Essen ein bisschen aus an dem Tag. Auf was hast du Lust? Und das
Ja.
ist beim Wein für mich ähnlich, dass du nicht jeden Tag Lust hast auf das Gleiche oder auf den gleichen Stil und ja, und auch dann kleine Schätze entdeckst, die dir den Tag, den Mittag, den Abend versüßen und einfach deinen Horizont nebenher noch erweitern, ne?
Probierst du dann gerne rum oder nimmst du dann lieber Klassiker? Also es kommt immer auf mal anders drauf an, ob es jetzt, also ob man überhaupt da sich reinarbeiten möchte oder ob es ein stiller Begleiter ist, aber bist du da neugierig?
Absolut.
Ja?
Immer.
Weinmenü auch oder
Ja.
lieber eine Flasche?
Ah, kommt auf den Kollegen drauf an,
Ja, stimmt.
was
Ja.
das meint.
Ja.
Ja. Also, ja. Bei dir sicherlich genauso, dass du sagst, okay, du hast viele Kollegen oder viele Freunde, denen du blind vertraust und die dir einfach machen lässt und da auch gerne hinter dich geführt wirst und was blind probieren musst und so. Das ist genauso schön, als wenn du sagst, hey, ich hab das und das gesehen, ich habe wirklich Lust darauf und das entspannt viele Sommeliers ja auch, wenn du zu Gast irgendwo bist, wenn jemand genau weiß, was er will, ist das manchmal auch sehr, sehr
Ich
angenehm.
finde, durch eine Weinberatung wird teilweise das Restauranterlebnis, also für einen selber, auch viel erlebnisreicher und man nimmt irgendwie mehr mit. Ich muss auch oft gestehen, dass wenn ich eine Weinbegleitung, Weinmenü nehme, kann ich mir vieles in der Kürze der Zeit, da versuche ich mich in die Gäste mal reinzufühlen, kann ich überhaupt nicht aufnehmen, wenn ich die Sachen überhaupt nicht kenne oder nicht nachvollziehen kann. Aber ich mag das teilweise total gerne, aber meistens, wenn ich ja doch dann mit jemandem im Restaurant bin und dann reden möchte, mag ich auch gerne Flasche und mich einfach mit der Flasche in Ruhe auseinandersetzen und also neben der Kommunikation und die Entwicklung dann irgendwo verfolgen und dann lieber noch irgendwie ein, zwei, drei, vier Gläser nebenher probieren. Aber so ein Grundsegment letztlich dabei haben.
Ja, ich glaube, das liegt natürlich daran, dass wir ja in dem Beruf sind und dann auch die Momente schätzen, dass du sagst, Mensch, ich will einfach einen gemütlichen Abend haben. Das muss jetzt keine wilde Bespaßung außenrum sein. Ich brauche nicht ja, die große Bühne, die da jetzt aufgefahren wird oder so. Und ja, das ist ganz unterschiedlich. Und wie gesagt, wir haben natürlich in unserem Fall auch mit der Riesenkarte erstickst du natürlich viele im Vorfeld, die ja, sich da nicht rantrauen oder sagen, was soll ich denn da aussuchen? Kandidaten, wo du sagst, okay, ein Fläschchen wäre ja zu viel. Wobei wir uns wahrscheinlich überlegen, ob es eher eine Magnum ist als eine Normalflasche denn zum Essen.
Zumindest wenn man zu zweit ist, ne?
Genau,
Wenn alleine unterwegs
wenn
ist,
einer nichts
genau.
trinkt, dann fahren
Ja, genau. Gab es für dich mal einen Kollegen, der dich beeindruckt hat? Also wo du sagst, wow, also die, keine Ahnung, die Art der Erklärung, die Performance, die Kiefers hast du seinerzeit erwähnt.
die
Fand
haben
ich
wir
auch
einfach,
toll, was die
ja.
gemacht haben. Das war so groß. Also ich habe es in München nie erlebt. Beziehungsweise ist einer der Brüder ja raus aus der Gastro, soweit ich das
Ja, Renno
nachvollziehen
ist nicht
konnte.
mehr in
Und
der Song.
aber damals in Aschau, ich fand es wow, das
Ich
war so
auch. Also
richtig
das,
pure Ästhetik.
ja, richtig. Also das hat mich sehr mitgenommen und sehr, sehr beeindruckt auch und auch als Vorbildfunktion, wie sowas wirklich kommunikativ einfach so in sich greift und auch eine Art von, ja, Perfektion ist ein Wort, was ich eigentlich nicht so mag, aber das ist schon sehr perfekt, sehr, sehr präzise gewesen und wie gesagt, mit einer Leichtigkeit trotzdem im Hintergrund und das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen.
Ich fand, die hatten so diese Gesetztheit, wie Al Pacino sie als Schauspieler hat. So dieses Souveräne, also dieses so, man ruht so und man hat das Gefühl, es bringt, also zumindest in meiner Außenbetrachtung, die nichts aus der Ruhe
Aus der
heraus.
Fassung
Das
mit
fand ich so
dir.
toll.
Ja.
Ja, genau. Ja. Nee, stimmt. Hast du sonst irgendeinen Kollegen, wo du gerne hingehst oder wo du es magst, wie er die Weine lebt, dich berät, den Wein zelebriert?
Für einige. Also ich habe es gerne unaufgeregt, also ich brauche nicht so die Bühnenstars vielleicht in dem Sinne. Also
so unaufgeregt wie die Sippi Lapultmann oder sowas. Das habe ich gerne. Sie hat einen guten, wirklich tolles Knowledge und bringt dann tolle Sachen aus der Pfalz eben in Freinsheim, im Atable, dir oder ja, der Andreas Lutz sind so Kandidaten, die ich einfach sehr schätze, weil es unaufgeregte Sommeliers sind, die tolle Weine dir kredenzen. Und
wo man aber die Souveränität auch spürt und einfach auch die Weinliebe spürt und die in ihrer Art auch so kleinen Trüffelschweine.
Also ich habe jetzt viele sicherlich vergessen. Also immer, ich entschuldige mich immer, alle, die ich jetzt nicht genannt habe. Ja. Also das ist, ich mochte damals den Dominik Trick auch sehr, sehr gerne, als er noch in der Gastro tätig war. Das
wirklich auch so eine ganz super nette Art, ja. Gehst du lieber in Frankreich oder lieber in Deutschland essen?
Auch beides.
Ja.
Beides, wirklich, also ich bin da so grenznah hier, wo ich wohne, ist es 2 Minuten über den Rhein. Und wir gehen viel drüben einkaufen, viel drüben essen. Und mein Mann ist selber Franzose, von daher ist es so. Ist die frankophile Prägung auch bei uns privat vorhanden.
Wie gehst du selber mit enttäuschenden Weinmomenten um? Also wenn du irgendwie eine Flasche aufmachst, wenn du selber dann doch im Restaurant bist und von dem Wein dann doch nicht so begeistert bist, würdest du es weiter trinken? Würdest du was anderes nehmen? Versuchst du dich reinzuarbeiten?
Ja, erzwingen kann man nichts. Ja. Also und wenn auch nicht der Tag dafür da ist oder die Flasche einfach nicht das bietet, was man erwartet hat. Klar, aber Enttäuschung ist ein zu großes Wort dafür, glaube ich. Also ich würde dann eher gucken, ob du was anderes bestellst, wenn du sagst, Mensch, ist daneben gegangen, gibt's mal. Ja? Mhm. Gerade wenn du den im Segment dieser hochreifen Kandidaten gerne was aussuchst. Dann musst du damit rechnen. Ja, also das ist eher so, dass du sagst, wenn du eine super Flasche erwischt hast, oh, feier das, ja. Mhm. Und genießt es und speicher das ab und genießt den Moment. Und wenn es halt nicht so ist, dann ist das auch okay. Also ich lasse mich da nicht zu sehr mitreißen in der Enttäuschung. Und wie gesagt, die Möglichkeit, eine andere Flasche noch zu bestellen nebenher, ist ja immer gegeben.
Und gerade bei den reifen Sachen, finde ich, ging mir am Anfang auch, wir hatten auch relativ viele, nicht wie ihr in der Tiefe, aber viele reife Weine, macht den großen Fehler, dass man die zu schnell bewertet. Also, dass man ihm nicht die Zeit gibt, sich vielleicht auch mal an die Frischluft zu gewöhnen, an die neue Situation, dass man sich selber
also
auch...
Sehr, sehr also zu oberflächlich vielleicht auch manchmal zunächst rangeht. Und wie gesagt, manche stellt so kurz ein bisschen auf Sideball und probierst dann nochmal nach und ist grandios.
Ja.
Kann genauso sein und du lernst daraus, dass du einfach nicht vorschnell irgendwie urteilst und eine zweite Chance auch immer gibst, ne?
Und sich selber auch eine zweite Chance gibt, wenn man sich ja selber auf den Wein erstmal und auf diese Reifearomen einordnen muss. Also wenn man auch in dem Bewusstsein ist, ich trinke einen 40, 50, 60 Jahre alten Wein, dann erwartet man ja etwas. Aber wenn der dann doch ein bisschen wie Fußsohle riecht, dann muss man da erstmal mit klarkommen und muss sich da so langsam rein interpretieren und vor allen Dingen auch so seine eigene Argumentation, seine Begrifflichkeit dafür auch finden, finde ich. Und nicht.
Ja, und vor allen Dingen nicht zwingen, das toll finden zu müssen, nur weil es jetzt so alt ist. Also das darf auch anders sein.
Serviert man die anders von der Temperatur gereifte Weine?
Kommt drauf an. Es ist natürlich immer, wann wird so ein Wein bestellt? Wie viel Vorlauf habe ich, bis er serviert werden soll? Gibt einige Gäste von uns, die schon vorher anrufen, sagen, ich hätte gern das und das für heute Abend. Können Sie es richten? Können Sie es vorbereiten, dekantieren oder eben nicht? Temperieren. Das machen wir sehr, sehr gerne, weil wir natürlich da einfach ein bisschen den Zeitfaktor auf der ruhigen Seite des Weines haben. Und Temperatur, das ist genauso abhängig von der Lage, welche Jahreszeit habe ich gerade. Ja, ja. Scheint die Sonne draußen? Wie ist dein eigenes Empfinden? Und das persönliche Empfinden auch, was zu kalt und was zu warm ist. Ja. Also das, ich hatte auch mal einen Gast, das war auch in meiner Anfangszeit, der hat wirklich dann die Temperatur irgendwie versucht zu kritisieren und bin ich ja mit dem Thermometer hingerannt, das weiß ich noch.
Ach.
Ja, okay. Weil der hat strikt behauptet, das wäre so und so und ich wusste aber, dass der Wein gut temperiert war im Vorfeld. Also ich war auf der sicheren Seite, das war einfach nur um, ja, weiß nicht.
Aufmerksamkeit oder irgendwas zu beweisen. Und das ist deutlich weggegangen mit dem Laufe der Zeit.
Finde ich auch. Ich finde, in meiner Kölner Zeit, es war auch so um 2000, da gab es mehr Thermometer im Restaurant seitens der Gäste, die es wirklich nachgemessen haben, als, ich habe das schon lange nicht mehr gesehen. Also wahrscheinlich zum einen, weil die Servicequalität sich verbessert hat, aber vielleicht auch die Verbissenheit ein bisschen abgenommen hat.
Ja, richtig. Also das Recht haben um die Temperatureinschätzung. Mhm. Ja, das hat, glaube ich, zum Glück ein bisschen.
Aber es ist ja, jetzt wo du es erwähnst, jetzt, also, es gibt ja manchmal so Erlebnisse, die kommen dann wieder hoch, wenn man die irgendwie verdrängt hat. Und wir hatten in der Tat einen Gast, das war so herrlich, das musste auf den Grad genau sein. Und ich habe jedes Mal, wenn er in der Reservierungsliste stand, dachte ich, boah, was mache ich da, wie kriege ich es hin? Weil manchmal ist es ja einfach auch die Glasgröße, manchmal ist es ja, wie du sagst, die Außentemperatur. Und innerhalb von 15 Sekunden hat die Temperatur sich verändert. Und wenn das eben nicht 8 Grad waren, wie der Wein sein musste, dann ging der Wein zurück. Das war ein Theater. Stimmt. Wahnsinn. Ja, lustig. Mhm.
Aber die Epoche ist vorbei, glaube ich.
Ja, ja, die ist wirklich, die ist wirklich vorbei. Aber reife Weine zu betrachten, zu begleiten, ist etwas, finde ich, ganz, ganz Großartiges. Dekantieren oder lüften entscheidest du dann auch live, oder? Dass du den Wein probierst oder zumindest eine gewisse Erfahrung hast
und also, dann. Richtig, wenn du deine Pappenheimer ein bisschen kennst und weißt, okay, der braucht ein paar Stunden im Vorfeld, dann sagst du das auch. Also kommunizierst das dem Gast oder sagst, Mensch, mach mal das nächste Mal und gib ihm davor ein bisschen Luft. Aber ist ganz viel Feeling-Sache, finde ich auch. Und sehr individuell, gerade bei so Reifenkandidaten, die sehr unterschiedlich ausfallen können. Du machst die Flasche auf, entscheidest, geht das oder geht das nicht? Wie lange Zeitfenster brauche ich wirklich? Was gibt's dazu? Gibt parallel noch einen Wein? Oder ja, das ist ja das Schöne an der Erfahrung. Das kann man nicht so ersetzen.
Ja, ja. Würdest du einem Gast abraten, wenn du das Gefühl hast oder wüsstest, der Wein hat nicht genügend Zeit, um sich zu entfalten? Oder ist das des Gastes Entscheidung?
Hinweis geben. Also du hast ja auch Gästetypen, die sehr genau wissen, was sie wollen, die sehr überzeugt davon sind, dass das jetzt so richtig ist, und andere, die dich ohnehin schon fragen. Und wie gesagt, also ein Vermerk kannst du natürlich auch immer geben und sagen, Mensch, vielleicht schalten wir einfach noch eine andere Flasche dazwischen und geben ihm ein bisschen mehr Zeit. Du hast ja ganz viele Möglichkeiten in unserem Bereich, da was hinzukriegen, was so ein bisschen dem Optimum gerecht wird oder was das Feeling für den Besuch bei unserem Restaurant noch ein bisschen optimieren kann.
Hast du No-Gos beim Lüften oder Dekantieren? Weil, also ich habe persönlich verschiedene Weine, die ich sehr ungern bis niemals zum Beispiel lüfte, weil ich das Gefühl habe, dass ich denen damit die Seele raube. Also ich tue mich unglaublich schwer mit Burgunder, die in die Karaffe zu geben. Ja,
also in der Regel, wenn es jetzt nicht ganz junge Kandidaten sind, die wirklich eher noch vom Holzfass geprägt sind oder so, da bin ich bei Burgundern auch eher reservierter, was das Dekantieren angeht. Eher bei den, sagen wir mal, tanninstärkeren Rebsorten, oder wenn du sagst, es ist ein sehr kantiger Stil, oder was, wie gesagt, wenn du Erfahrung hast und sagst, den hast du schon mal probiert mit sehr viel Luft und das hat ihm extrem gut getan, gerade wenn so ein bisschen die reduktiven Aromen auch mit reinspielen und das Ganze dann deutlich balancierter wird, dann ist das der Weg, den ich entscheiden würde.
Ich stehe hier mit einer Flasche 2021er Pichon Comtesse Reserve und denke, endlich mal ein Zweitwein, der nicht nur der kleine Bruder ist, sondern der coole Onkel, der früher aus dem Keller kommt und trotzdem die Familie nicht blamiert. Wir reden über Château Pichon Longueville Comtesse de la Londe. Und da man das nicht jedes Mal so ausführlich formulieren möchte, weil das wahrscheinlich die Zunge verknoten würde, sagen die meisten nur Pichon Comtesse. Dieses liegt im Pauillac. Direkt gegenüber vom muskulösen Pichon Baron. Die zwei sind wie Zwillinge, die sich 1850 gestritten haben, weil Papa das Gut teilte, und seither macht einer Bodybuilding und der andere Yoga. Diese Comtesse-Seite hat nämlich ein paar Parzellen, die heimlich über die Appellationsgrenzen nach Saint-Julien schielen. Und genau das macht die Weine ein wenig weicher,
Burgunder, finessbetonter, fast ein bisschen flirty. Ein Projekt mit Saint-Julien-Charme. Quasi der George Clooney unter den Bordeaux. Und normalerweise pumpt Pichon Comtesse relativ viel mehr Lohn seine Weine. Bis zu 30, er hat manchmal sogar 45%, damit der Wein schon jung wie ein Seidentuch über die Zunge gleitet, statt wie Schnörkelpapier. Aber 2021 war so ein Jahr, wo der Himmel Bordeaux mit Regen und Mehltau geärgert hat. Merlot hat gelitten wie ein Influencer ohne WLAN. Also, sie konnten ja nicht anders. Haben sie beim Reserve kurzerhand mehr Cabernet Sauvignon, so circa 56%, und sogar Petit Verdot mit in die Cuvée genommen. Damit der Wein nicht einbricht, wie mein Vorsatz, den Wein mindestens über eine Stunde atmen zu lassen. Das Resultat? Ein Zweitwein, der plötzlich erwachsener wirkt, als manche Erstweine aus dem gleichen Jahr. Kritiker schreiben 92 bis 94 Punkte und nennen ihn einen der besten Zweitweine des Jahrgangs. In der Nase. Typische, ja, schwarze Johannisbeere. Man hat diese Bleistiftspäne, so dieses typische Pouillac-Graphit, ein Hauch Lavendel und ein Tick Minze. Als hätte jemand einen Kräutergarten in einen Luxusbleistift gesteckt. Am Gaumen mittelkräftig, saftig, aber mit dieser kühlen, vibrierenden Frische, die 2021 so besonders macht. Kein Marmeladenbomber, sondern elegant, präzise, fast ein bisschen frech. Die Tannine sind feinkörnig. Nicht diese Klopper, die einen dem Mund zukleben, wie nach drei Espressi. Man schmeckt dunkle Kirsche, Pflaume, ein bisschen Lakritze und am Ende dieses mineralische Salz, das einen sofort ans nächste Glas denken lässt. Im Gegensatz zum Grand Vin, der 2021 eher streng und klassisch daherkommt und noch 10 Jahre Yoga braucht, ist der Reserve schon jetzt der absolute Genusswein. Ab 2026 perfekt, aber er wartet schon so gerne. Er hat diese typische seidige Textur, der typisch Comtesse ist. Aber durch den hohen Cabernet-Anteil mehr Grip, mehr Pouillac-Power. Quasi der Wolf im Schafspelz. Während Pichon Baron immer noch den harten Kerl mimt, ist die Comtesse traditionell die Verführerin. Und der Reserve ist ihr kleiner Flirt, der einem direkt in die Augen schaut und sagt, komm, wir verstehen uns auch ohne 30 Jahre Reife. 2021 war das schwierig. Frost im April, Regen im Sommer, Mehltau-Alarm. Viele Chateaus haben geweint, aber Pichon Comtesse hat einfach strenger selektiert und den Reserve zum Helden gemacht. Der Grand Vin 2021 ist toll, definitiv, aber kühl und intellektuell. Der Reserve ist der, der lacht, tanzt und einem die Hand auf die Schulter legt. Man riecht fast die Gironde, die Kieselhügel, die alten Reben. Und wer auch immer dachte, Zweitweine seien nur für Leute, die sich die Großen nicht leisten können, falsch. Der Reserve war schon immer ein Geheimtipp. Oft 50% der Produktion und trinkt sich wie ein kleiner Grand Vin. Besonders 2021 hat er diese Frische, diese Energie, ist mit 13% Volumenprozent eben kein Alkoholmonster, sondern schlank, lebendig, fast burgundisch im besten Sinne. Stellt euch vor, ihr öffnet ihn zum Lammkotelett und plötzlich singt die Familie Halleluja, statt sich zu streiten. Seit Louis Röderer 2007 hier das Ruder übernommen haben, ist alles noch präziser. Organic Farming seit 2021. Die Reben dürfen jetzt auch Tai Chi machen. Der Reserve 2021 hat diese perfekte Balance zwischen Pouillac-Struktur auf der einen Seite und Comtesse-Seele auf der anderen. Hart und weich. Und das in einem Atemzug. Wenn der Grand Vin 1982 mit seinen 100 Parker-Punkten der Rolls-Royce ist, dann ist der Reserve 2021 der Golf GTI. Macht genauso viel Spaß, kostet ein Zehntel und packt sich einfach besser ein. In schwierigen Jahren zeigt sich der Meister und 2021 hat Pichon Comtesse bewiesen, sie können aus Zitronen Limoncello machen, nur edler. Der Wein hat diese kühne Mineralität, die an einen alten, großen Bordeaux erinnern. Fazit in einem Satz. Der 2021er Pichon Comtesse Reserve ist der Beweis, dass man in Bordeaux auch nach einem nicht so guten Jahr noch einen verdammt charmanten, tiefgründigen und unterhaltsamen Wein zaubern kann. Und das alles für einen Preis eines guten Abendessens. Vielen Dank für die Neudefinition des Zweitweines, dem Hause Château Pichon-Longueville Comtesse de Lannan und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Arbeitet ihr viel mit Süßwein? Das ist ja sowas, was total, also komplett aus der Mode oder überhaupt gar nicht mehr präsent ist, was ich eigentlich total schade finde, weil das teilweise großartige Geschmackserlebnisse sind, haben total genial finalisieren können, aber man findet sie kaum noch. Ist das bei euch ein Thema?
Ja, es ist ein Thema, also wir haben relativ guten Stock an Süßwein auf der Karte. Muss man mitarbeiten. Also das ist kein Selbstläufer, habe ich das Gefühl. Also punktuell immer, ja, wo man sagt, okay, die machen das für den Abschluss gerne noch als kleines i-Tüpfelchen hinten raus. Glasweise funktioniert das super gut,
Ja.
ja. Dass man wirklich das dann anbietet, sei es zum Käse, sei es für die Desserts, sei es für ein Aperitif oder so. Das läuft gut. Flaschenweise, wie gesagt, muss man mitarbeiten und eher aktiv werden, dass man das.
Hast du da selber Vorlieben? Also ist es Richtung Sauternes oder sind das TBAs, sind es Eisweine, sind es Auslesen oder?
Ja, wir haben sowohl als auch. Also wir haben einen sehr großen Auswahl eigentlich an Rieslingen auch, weil wir das sehr schätzen und nicht selber können in der Region natürlich auch oder nicht so gut.
Wollte gerade reingrätschen, also ich glaube, ein paar gibt's, also
Ja, es gibt klar, aber überlassen wir den Spezialisten einfach und wie gesagt auch international. Sauternes ist schon ein Thema und wir haben natürlich auch so die Klassikergänge, die dazu gut funktionieren und da setzt man das sehr, sehr gerne ein. Aber auch da spielt es große Rolle, zum Beispiel was Temperaturen angeht bei Sauternes. Ja, ob du das eher wärmer temperierter servierst oder eben knackig kalt. Das gibt auch Trinkfluss und verändert die Sichtweise oder die Trinkstruktur dann auch
Für mich
enorm.
einer der wenigen Weine, wo ich gegen den Wein die Temperatur auswählen würde. Weil ich finde, so ein richtig knackig kalter Sauternes hat was unglaublich Aufregendes. Also es ist total lebendig. Ich weiß auch, dass die Komplexität der Aromen und bla bla bla, das so wahrscheinlich bei 15 bis 20 Grad oder 15 bis 18 Grad am besten zum Tragen kommen und man selbst mit dem Alkohol ganz gut umgehen kann, du eine andere Süße-Säure-Relation hast. Aber wenn der so 4, 5, 6 Grad hat, dann finde ich das total aufregend.
Es ist aufregend, weil, also wir haben lange das Thema Sauternes, haben wir eher aristokratisch angegangen und eben diese Temperatur, Aromen, Wirkung bisschen temperierter gelassen. Und ich kann mich gut erinnern, wir waren mit Fritz und Friedrich eingeladen bei dem jungen Moex und er hatte ein Sauternes ins Frostfach gelegt und das war phänomenal gut. 95er E-Cam quasi on the rocks.
Ihr
Das
toppt das noch mal.
haben wir gemerkt, weil das lief wirklich extrem gut. Du sagst, da trinkst du nicht nur ein Glas, sondern da ist die Flasche schon perspektivisch zu
Und
klein.
das ist dann auch wie so eine Praline. Also, weil der sich natürlich dann auch am Gaumen erwärmt, weil der ganze Gaumen natürlich auch warm ist. Und dann merkst du, da kommt immer mehr und mehr und mehr. Und das macht einen total verrückt, finde ich. Also, wenn man das so,
Ja, es
ja,
pusht, ja.
total. Wahnsinn. Wie stehst du sonst so? Also, ihr habt den natürlich nicht on the rocks getrunken, aber wie stehst du zu sowas, wenn jemand bei dir im Restaurant Eiswürfel, bla bla bla, irgendwie was du gar nicht so ästhetisch findest? Läuft trotzdem oder hast du da
Ja.
Grenzen, wo du sagst, nicht in meinem Haus?
Ja. Nein. Also, wir führen keine Cola oder so. Also das Mischverhältnis geht schon mal bei uns nicht. Wenn jemand partout Eiswürfel möchte, kriegt er separat im Fahr serviert und macht damit,
Was er will.
was er möchte. Ja, wir sind ja nicht jetzt dazu da, um Vorschriften zu machen, aber es gibt Grenzen. Ja. Und sagen wir mal, die sind da, wo unsere kulinarische Erziehung uns den Respekt für das Produkt vergessen lässt.
Finde ich einen tollen Satz. Also wirklich großartig. Wegen Respekt, du hast ja natürlich jetzt einen Wettbewerbsvorteil vielen Kollegen gegenüber, weil du die zwei Seiten der Weinwelt kennst. Hast du irgendwie eine Empfehlung oder selber eine Vorgehensweise, wie man Vertrauen zu Produzenten aufbauen kann, wie man mit denen kommunizieren kann, wie man respektvoll mit denen umgehen kann? Weil nicht selten, wenn man auf Messen ist und das auch beobachtet, ist es manchmal auch recht respektlos, wie Produzenten teilweise eben auch beurteilt werden, also in der direkten Kommunikation oder wie welche Fragen gestellt werden oder wie auch immer. Also man kann ja alle Fragen stellen, aber wie die Fragen gestellt werden, Hast du da irgendwie eine Vorgehensweise oder eine Empfehlung, wo du sagst, das würde ich gerne sehen oder das würde ich mir für die Weinwelt oder für die Kollegen ganz gerne wünschen?
Nein, also als Tipp, weiß ich nicht, ehrlich bleiben, gute Fragen stellen, also Fragen stellen, wo man mal nachgedacht drüber, was man auch wissen möchte, und wenn jemand wirklich interessiert ist, und glaube ich, kriegt man auch immer eine respektvolle Antwort oder geht gleich dann in Kontakt natürlich, vielleicht wenn man nicht gleich vorprescht und sich in den Vordergrund drängt, sondern einfach mal kurz zurücknimmt, die Situation beobachtet und auch das wirken lässt und ja, auch von Produzentenseite vielleicht das ja, schwierig. Also das ist auch wieder so individuell, dass du sagen kannst, gibt solche und solche Charaktere, ja? Beim Wein wie bei den Produzenten wie bei den Konsumenten. Ja. Kann nicht schaden, einfach zuzuhören und gut zuzuhören und dann gut Fragen zu stellen.
Ja. Und nicht diese pauschalisierten Fragen, dass man nicht immer nach dem Holz fragt, immer nach dem Alkoholgehalt oder.
Ja, vor allen Dingen nicht so tun, als wenn man wirklich die Materie kennt, weil das ist dann relativ schnell enttarnt, dass es nicht so ist. Ja, eben mit so gefährlichem Halbwissen nenne ich es immer gerne. Und das, ja.
Kannst du aber entspannt mit umgehen im Restaurant, oder? Weil da hast du ja wahrscheinlich natürlich auch viele Kandidaten, wo du genau
von bist, ist alles dabei.
Ja.
Ja, aber du hast auch sehr, sehr viele, die wirklich gut sich auskennen und selber sehr, sehr eingelesen sind oder sehr viel probiert haben. Und wie gesagt, man muss manchmal auch einfach nur zuhören, weil es gibt auch viele Bereiche, die du selber nicht so kennst wie manche unserer Gäste, die vielleicht anderen Fokus haben oder andere Erfahrungsschätze schon mitbringen. Für andere Bereiche, die du selber gar nicht so auf dem Schirm hast, ja.
Auch in der allgemeinen Weinwahrnehmung, wenn die Gäste die Weine probieren oder wenn man sich im Nachhinein, das wird halt, finde ich, leider auch ganz selten gemacht, sich im Nachhinein über den Wein nochmal austauschen. Manchmal ist es ein Zeitproblem, aber manchmal ist es auch eine mangelnde Aufmerksamkeit, wie der Wein auf den Gast gewirkt hat. Also man hat irgendwie so das Gefühl, nicht selten, dass sobald dieser eigentliche, die Kaufentscheidung stattgefunden hat, ist der Beratende nicht mehr da, wie im richtigen Leben meistens. Aber so im Nachhinein, wenn man da so diese Nachsorge dann angeht und einfach, wie hat er sich entwickelt, wie hat er gefallen, da finde ich, kann man unglaublich viel von den Gästen lernen, weil die sich eben über eine längere Zeit mit dem Wein beschäftigt haben.
Ja, du hast natürlich ein direktes Feedback auch, ja, was sehr wichtig ist. Ich meine, wir sind auch Produzent und du hast im Prinzip ja, das beste Feedback auch direkt vor Ort, ob es ankommt, wie es ankommt und wie die Kombi gelaufen ist, auch eine Bestätigung für dich, ob du auf dem richtigen Weg bist, ja, oder eben übers Ziel hinausgeschossen bist, und das, ja, ist bedingt sehr viel Feingefühl, finde ich. Also immer nur so rauszupreschen und das dann zu fordern oder sagen, und wie hat's Ihnen gefallen, und das, manche möchten das gar nicht, ja. Das ist, du merkst relativ schnell, wenn du ein bisschen Gespür dafür entwickelst, welche Art von Gästen das gerne haben, dass du dich mit ihnen austauschst und vielleicht auch ein Glas mit ihnen probierst, und andere, die lieber in Ruhe gelassen werden möchten und andere Werte mehr schätzen, ja.
Wenn man dann diese Nachbesprechung hat, finde ich, lernt man ganz viel über die Betrachtungsweise der Gäste der Weine, also wie, welche Aromen die wahrgenommen haben, wie kräftig oder leicht oder langatmig oder kurz schmecken, die den empfunden haben. Und das habe ich immer sehr gewertschätzt, wenn man jetzt immer nur seine eigene Bibliothek hat und die wird dadurch erweitert, wenn man die Gedanken von jemand anderes mit aufnehmen kann.
Ist so,
ja. Wenn wir vorhin das Thema hatten, dass Melanie Wagner ja ein Weinbuch geschrieben hat, also dein Chicago Pendant, hattest du selber mal vor, ein Weinbuch zu schreiben? Oder
nee.
Das irgendwie ganz konkret nee, also, im Sinn?
Ich glaube, das weiß ich nicht. Also ist wie mit dem Musikinstrument. das ist glaube ich, nichts, was mir so liegen würde, dass ich jetzt ein Buch schreibe. Nee, es steht noch nicht auf meiner Agenda im Moment.
Welches Weinbuch vermisst du? Also hast du eins, wo du sagst, das wäre schön, wenn es darüber ein Buch geben würde?
Puh, gute Frage.
Setzt natürlich voraus, dass man alle Bücher dieser Welt kennt, aber das kann man natürlich nicht. Vielleicht gibt's das schon. Aber so grundsätzlich, also welches Thema hast du wenig bespielt?
Weiß nicht, ich würde mir vielleicht was wünschen, was präziser auf die einzelnen Lagen oder sowas eingeht. Wirklich im Kontext jetzt der einzelnen Regionen. Dass man da so ein einen Leitfaden auch hat, gerade wenn man vielleicht anfängt in der Branche oder wenn man sich ein bisschen einlesen möchte, auch als Weintrinker, dass man da so ein bisschen mehr Verständnis entwickeln kann, warum schmecken die Lagen eben anders, was hat es da, ein bisschen praktisches Lagenverzeichnis.
Ja, gibt es kaum, also gibt es selbst im Burgund kaum, wo die Lage ja das Nonplusultra ist, findet man ganz selten eine Erklärung darüber, welche Ausprägung die einzelne Lage auf die Rebsorte hat und welche Strukturen oder Aromen dann zum Tragen kommen. Schöner Gedanke. Also was ich vermisse, ist ein Buch über Weinansprache auch. Habe ich auch noch nie gesehen, fände ich auch spannend. Mhm. Naja, vielleicht schreibe ich ja nochmal irgendwann eins.
Ich wollte gerade sagen, hast du jetzt ein paar Ideen? Mach dich schon mal ins Werk. Ja, genau.
Jetzt habe ich einen Auftrag. Ist Digitalisierung bei dir ein Thema?
Ja, also ich stamme natürlich noch aus der analogen Welt. Ich kann mich noch sehr gut an mein erstes Handy erinnern. Da war ich schon in der Oberstufe. Das war damals eher so ein Totschläger. Aber ja, klar. Also ich schätze digital schon auch sehr und bin auch davon überzeugt, dass wir in Deutschland noch nicht am Optimum angekommen sind, was Digitalisierung angeht, in vielerlei Hinsicht. Behörden, Sachen, Weindinge, das funktioniert noch nicht wirklich. Also das ist manchmal gewollt und nicht gekonnt und das ist sehr effektiv und dann kannst auch gut Auswertungen vornehmen und so. Ist schon wichtig. Also ich möchte das nicht mehr missen. Aber ich kann auch noch analog und da bin ich sehr froh drum.
Bist du in der Fortbildung, also wenn dich über irgendwas informierst, bist du eher analog oder bist du eher digital? Also nimmst du lieber ein Buch oder surfst du durchs Internet?
Nee, eher im Internet eigentlich. Bücher habe ich auch da. Also wenn es darum geht, jetzt irgendwelche Dinge konkret vorzubereiten, bei Lehrgängen oder sowas, das ist auch natürlich das geschriebene Wort des Buches nach wie vor. Du musst wissen, wo es steht. Ja, das ist wichtig und das nutze ich nach wie vor. Aber es geht natürlich manchmal deutlich schneller, wenn du im Netz was suchst. Aber hast nicht alle Inhalte, die in den Büchern stehen, die bei dir zu Hause stehen. Ja.
Es gibt teilweise ganz spannende digitale Sachen. Also gerade was so Weinkellerverwaltung angeht, was unglaublich zeitsparend ist, wo man einfach nur den Lieferschein scannen muss und dann hat man das in seinem Bestand. Also was schon unglaublich viel Zeit und auch Ressourcen spart. Also daher würde ich mich freuen, wenn sowas überhaupt also eine Präsenz bekommt oder eben weiterentwickelt.
Ja, zum Teil ist es halt ein Riesenkraftakt, erstmal die Sachen einzupflegen. Und wenn du es mal hast, dann ist es wirklich sehr, sehr wichtig und erspart dir im Nachhinein sehr, sehr viel Zeit. Und das ist das, wo wir alle am wenigsten davon haben, glaube ich.
Wie wichtig sind für dich so diese grundethischen Ansätze wie Biodynamie, biologischer Weinbau etc., hat das für dich eine Präsenz auf der Karte? Suchst du danach Weine aus oder zählt für dich der Geschmack, das Weingut, der Name, die Referenz oder ob dir die Wein gefällt?
Ja, also in erster Linie zählt für mich die Qualität des Produkts, das ich probiere und was ich versuche einzuschätzen. Das kann konventionell sein, das darf gerne ökologisch auch sein. Ich bin selber jemand, der sehr gerne in der Natur ist und meine bessere Hälfte ist auch sehr im ökologischen Weinbau tätig. Von daher ist das ein Thema, was bei uns zu Hause schon sehr oft im Gespräch auch ist. Und wobei jetzt die Differenzierung biodynamisch stört mich immer ein bisschen dran, dass es als das bessere Bio angesehen wird, was nicht der Fall ist, sondern es ist da wird sehr viel drum diskutiert, auch von Leuten, die eben nicht in der Branche das selber machen, sondern das aufgeschnappt haben, die meinen, das wäre jetzt die Steigerung von Ökologie und dem ist das ist keine Steigerung, das ist eine Philosophie, für die man sich entscheidet oder eben nicht. Und für mich ist es wichtig, dass man das, wenn man es tut, auch ganzheitlich tut und durchgängig tut und nicht aus Gründen des Marketings oder des Ansehens oder, sondern dass man das wirklich durchzieht und nicht nur hier für den Weinkenner und den Weinbau, aber im täglichen Dasein, dann ich sag nur, weiß nicht, das nicht so beherzt verkörpert. Also authentisch bleiben, ja. Wenn jemand sich dafür entscheidet, bin ich 100% dahinter und sag super Ding. Aber es muss eben auch durchgängig sein für mich.
Spannenderweise, ich glaube, wird man eure Karte irgendwie durchscannen und analysieren, dann sind wahrscheinlich 80% der Produzenten mittlerweile ja ohnehin in irgendeiner Form ja, biologisch.
Also wir sind ja auch als Betrieb in der Phase der Umstellung und es ist ein wichtiges Thema, ganz klar. Also auch für die Generationen, die kommen werden. Und also ich fand es schon lange ein wichtiges Thema. Wie gesagt, die Ausformulierung ist manchmal so ein bisschen die Quintessenz so. Aber sicher haben wir auf der Karte sehr, sehr viele und auch die Produzenten, die wir jetzt mit dazugenommen haben die letzten Jahre, sind schon mit einem großen Fokus auch ökologisch orientiert. Ja. Demeter oder eben Bio, ja, wichtig.
Ja, ganz viele haben irgendwie realisiert, dass sie die Weine fast nicht mehr besser machen können und der große Schritt für viele nach vorne war der Schritt zurück, also zurück zur Natur und zu realisieren, wo die Sachen herkommen und dass da eben auch Ressourcenschutz eine ganz, ganz wichtige Sache letztlich dabei und auch in der Verantwortung ist ja auch für die nächste Generation. Okay. Wie stehst du persönlich mit Wein spekulieren oder irgendwelche Weinfonds oder weil ihr ja auch mit sehr viel wertigen Weinen arbeitet, ihr es natürlich live mitbekommt, wie teilweise die Preisentwicklung da ist, ihr aber trotz allem das nicht versucht, bis aufs Letzte auszukosten, zumindest wenn man die Preisgestaltung eurer Karte anschaut. Und wenn du es jetzt irgendwo anders siehst, dass jemand da richtig versucht, einfach rein aus kommerziellen Gründen Weine zu kaufen, verkaufen, sagst du, es ist eine Spielart des Marktes oder hast du eine Aversion?
Ja, das wirst du nicht unterbinden können. Und wenn manche sich dafür entscheiden, dann sollen sie das tun. Also ich wünsche da jedem viel Erfolg in den Visionen, die man hat. Ob man es jetzt gut findet oder nicht, das wird nichts ändern an der Tatsache, dass es das gibt und dass immer die Nachfrage auch die Preisbestimmung am Markt mit beeinträchtigt. Ja. Du musst nicht mitmachen bei dem Spiel.
Ja, manchmal ist man gezwungen, wenn man verschiedene Weine einfach probieren oder trinken möchte, dass man da ja dann aufgrund auch der Marktentwicklung genötigt ist, den daraus resultierenden höheren Preis zu bezahlen. Aber bei Bilder, bei Handtaschen oder bei was auch immer beschwert sich ja auch kaum jemand. Daher sehe ich es eigentlich genauso wie du, dass man sich dessen einfach bewusst sein muss. Und wenn man den Wein trinken möchte, dann ja, muss man das halt in Kauf nehmen. Aber es ist nicht ohne Grund meistens, dass das genau mit dem Wein dort eben durchgeführt wird.
Ja, in der Regel sind es ja jetzt auch keine minderwertigen Qualitäten, die da um die es da geht. Also,
ja. Hast du da mal eine Überraschung gehabt, wo du gesagt hast, boah, und wir haben die noch so auf der Karte? Also ich hatte es mal mit einem Rosé aus Kalifornien, den ich irgendwie mal für 100 Mark gekauft habe und mit einmal hat der, aber halt auch auf irgendeiner Auktion, tralala, hat der 10.000 Euro gekostet. Und das fand ich relativ überraschend. Gibt's das bei dir manchmal auch, wo du dann sagst, wow. Ja,
wir haben alte Lieferscheine und Rechnungen natürlich noch gehabt von den Sachen, die wir damals eingekauft haben, ja, aus den 90ern zum Teil und so. Wenn du gesehen hast, wie viel Frauen es gekostet hat, Bestände waren ja sehr gut, muss man dazu sagen, aber da hast du gesagt, Mensch, ich habe immer noch zwei Paletten genommen, denn, weil heutzutage kannst du natürlich andere Preise dafür aufrufen, wo du mit den Ohren schlackerst, ja. Das ist schon irre.
Ja.
Aber klar, wenn du zu, ja. wenn, wenn du zu dem, oder so, zu dem ne? Zeitpunkt das gewusst hättest, dann ja, vielleicht denken wir in ein paar Jahrzehnten genauso und denken, oh, hätten wir das damals gewusst, dann wäre das auch ganz anders gekommen, ja.
Das Gefühl habe ich immer. Also, dass man immer sagt, hätte ich das damals gekauft, aber das sagt man eigentlich ständig.
Genau.
Man sollte endlich kaufen. Also,
ich bin wieder bei meinem Spruch von vorhin. Ja. Der hätte und der wollte.
Ja, ganz genau. Ja. Ist Weinreisen für dich wichtig? Also, es ist jetzt wahrscheinlich im Augenblick kein Thema oder kein so großes Thema, aber im Allgemeinen.
Im Augenblick ein bisschen weniger zurückgestellt, aber schon. Ja, also ich bin eigentlich gerne in Regionen unterwegs, guck
Das ist natürlich, wenn du jung und ungebunden bist, ein bisschen frequentierter vielleicht gewesen, als wenn du jetzt gesetzt bist und deine Familie zu Hause hast und so. Aber für uns ist Wein in der Familie ein großes Thema. Meine Schwiegereltern haben auch Weinbau zu Hause, von daher ist maßgeblich, allein wenn wir uns familiär gegenseitig besuchen oder wie gesagt, mein Mann ist Franzose, macht aber in Spanien Wein. Das Thema ist bei uns omnipräsent und du bist automatisch, wenn du zu jemanden nach Hause fährst, bist du ja
im Weinthema
involviert in das Thema.
Ja.
Im Weinthema und wir gucken schon, dass wir Regionen besuchen, die uns interessieren, wo es kulinarisch was Tolles gibt. Also nicht zu viel machen, also das
wenn's
supponiert muss es nicht mehr sein. Es ist einfach Dinge mitnehmen, mehr die Emotionen vielleicht auch mitzunehmen von Orten, wo du bist und
ja. Gibt's für dich eine Region, die unterschätzt ist? Also so vom Reisecharakter her, wo du sagst, das hätte ich nicht gedacht.
Jetzt da national oder international?
International.
Also wie gesagt, Toro, das ist eine wunderschöne Region, ganz unaufgeregt, die Weine.
Herrlich,
war ich noch nicht. Für ein Apfel und ein Ei,
ja, schwinglich. Das stimmt.
Ja, mach mal.
Also hätte ich so auch gar nicht auf der Uhr oder auf dem Schirm gehabt, weil wenn man nach Spanien fährt, fährt man in der Tat meistens in die bekannten großen Regionen. Da hat man, oder habe ich auch ganz viele noch nicht gesehen. Aber Toro hätte ich in der Tat gar nicht auf dem Schirm gehabt. Witzig. Mhm. Ja, manchmal, mit welchen Scheuklappen man unterwegs ist.
Ja, man hat einfach anderen Fokus oder Einfluss auch, wo du sagst, Mensch, du kennst jemanden, der dich mitnimmt und das ist ausschlaggebend dafür, wo es dich hinführt, ja, oder ob du selber auf die Pirsch gehst und dich da durchwuselst, was natürlich immer mehr ein Kraftakt dann auch ist, als wenn Beziehungen da sind, die du dann auch so nutzt, dass du da mal hinkommst. Mhm. Ja.
Hast du seitdem du bei Berchers warst, nochmal versucht, Wein zu machen?
Aktiv? Nee.
Nee? Da war auch nie der Reiz, dass du sagtest, oh, ich sehe die da halt immer rumhängen oder wenn die Trauben reinkommen und ich würde das oder ich würde das gerne mal versuchen oder das ist mein Traum, irgendwann mal Weingut und...
Ich überlasse das mal denen,
die das ihr Leben lang machen.
Als Praktiker gut, gut umsetzen. Ich mag es gerne, mal mit reinzuquatschen. Und mit anzuschauen, mit draußen zu sein, aber wie gesagt, meine Priorität, mein Fokus ist natürlich ein anderer Standpunkt momentan und schauen wir mal, jetzt ist nicht ausgeschlossen, vielleicht kommt es noch.
Du planst wieder zurückzugehen ins Restaurant oder im Rahmen der
Mutterschaft? Ja, also von Luft und Liebe.
Ja.
Ja, also ich jetzt kleine Auszeit mit dem Jahr, mit der Kleinen, die Zeit genieße ich sehr einfach auch, zu Hause mit ihr zu sein und wir werden uns dann schon organisieren, dass ich auch wieder tätig bin. Dafür ist es mir zu wichtig und ist natürlich auch eine Plattform, die dir viel gibt und wo ich auch gerne bin.
Was natürlich dann auch für das Haus großartig ist, das, was du eingangs gesagt hast, was halt ganz viele vermissen lassen, dass man diese Kontinuität dabei hat. Nicht nur in der Flaschenpflege oder in der Gästebetreuung, sondern es gibt... Im Restaurant finde ich eine ganz eigene Seele, wenn jemand so lange da ist und eine ganz eigene Gelassenheit und Souveränität darin ausstrahlt und ist für viele Mitarbeiter, auch wenn die bei euch zumeist sehr, sehr lange dort sind, aber dann immer so wie diese vertraute Konstante, wo man sagt, wow, so wie die Nachbarn, die lange neben einem wohnen, und man sagt, boah, wenn die nicht mehr da wären, wäre das schade, so ist es ja auch im Betrieb, wenn man da ja auch eine gewisse Art von Beziehung lebt.
Absolut, es ist eine Vertrautheit und ja, manchmal auch Vorbildfunktion und ja, was einfach eine Art der Gemeinschaft auch darstellt als Familie. Wir verbringen jetzt viel Zeit miteinander aufgrund der Arbeitszeit, manchmal mehr als mit unseren Familien. Und das ist schon auch ein wichtiger Teil für ganz viele Mitarbeiter und für uns und das eingeschworene Gemeinschaft.
Mhm. Hast du irgendjemand aus der Zeit, die dich begleitet haben, die du geprägt hast und wo du stolz drauf bist? Weil letztens hat Marie-Christine Baunach hat von ihrer Zeit bei dir so unfassbar geschwärmt, obgleich sie nur ein Praktikum gemacht hat, aber Allein die Aufgabe, die Chabrets zu putzen, war für sie eines der größten Erlebnisse. Übertrieben formuliert. Aber hast du da jemanden, wo du sagst,
oh,
gar nicht, überhaupt nicht. Also wirklich ganz, ganz herzlich erzählt und voller Bewunderung. Das finde ich großartig. Viele kriegt man ja gar nicht mit, die im Nachhinein einem attestieren, dass man sie geprägt hat.
Ja.
Hast du jemanden,
der... Ja, also es ist... Wo du... Ach, konkret mit Namen könnte ich, also sicherlich, aber... Es waren schon viele Mitarbeiter dabei, die du natürlich im Rahmen der Jahrzehnte erlebst und mit begleitest und Praktikanten oder Auszubildende viel. Und letztendlich finde ich es immer toll, wenn du nach ein paar Jahren Abstand dann auch ein Feedback bekommst, dass es also wirklich eine sehr lehrreiche, tolle Zeit auch war. Wobei mein Ruf, dass ich immer ein bisschen strenger war wohl früher, habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung.
Das hatte Fritz auch betont bei seiner Ansprache.
Der Fritz?
Ja, ja. Sagt er. Und unsere strenge
Männer. Du hast von der Weinpolizei erzählt, ne? Mhm. Das ist die Weinpolizei, als wenn die Gäste nicht aussuchen dürften, was sie wollten. Sie müssten das trinken.
Nein, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Hat er das nicht gesagt?
Nein, hat er wirklich nicht. Er hat nur gesagt, dass du eine gewisse Grundautorität hast. Also daher... finde ich das also und auch liebevoll. Also es war überhaupt gar nicht kritisch, sondern es war wirklich sehr, sehr anerkennend und sehr wertschätzend. Daher fand ich das gut. Dein Weiblein sei nicht.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Doch, sagt er immer. Ja. Er wundert mich jetzt.
Wow.
Ja.
Okay.
Ja, kaum bin ich ein paar Monate nicht mehr da, schon ziemlich.
Dann bleibt der Mythos zurück, ne? Dann
ja.
Niedlich,
schön. Schnellstens wieder dran arbeiten. Nee.
Hast du noch sonst Wünsche oder Ziele oder irgendwas, was du gerne mal machen möchtest oder vorhast? Oder
ist das ganz konkret? Mit der Zeit wird dir vielleicht genauso gehen. Also gibt es ja nicht nur das Thema Betrieb oder Arbeit für dich, sondern ist einfach der Wunsch, viel Zeit mit lieben, guten Menschen zu verbringen, guten Wein zu trinken, gesund zu bleiben, was Gescheites zu essen, und es sind eher die einfachen Dinge, dass du das im Alltag eigentlich versuchst mehr zu schätzen, und steuern kannst du es nicht. Also ich war jetzt nie jemand, der große Pläne gemacht hat für in 10 Jahren oder so. Also die Momente genießen, wie gesagt, es gibt nichts Schlimmeres als Wein in schlechter Gesellschaft zu trinken oder so, sondern wirklich gute Leute um einen herum haben, für Menschen, für die Familie.
Du wirst lachen, liebe Melanie, ich habe mir trotzdem das Buch von Melanie Wagner aus Chicago bestellt, weil es einfach wahnsinnig interessant ist, wie zwei Persönlichkeiten mit dem gleichen Namen in der Weinwelt so unfassbar erfolgreich sein können. Ich wüsste keine andere Person, wo es das nochmal gibt. Falls du jemand kennst, schick mir eine Nachricht. Ich wäre wirklich überrascht, schreib es in den Kommentaren. Aber ich glaube, in einem sind wir uns definitiv und nicht zuletzt nach den letzten 2 Stunden komplett sicher. Es gibt nur eine Melanie Wagner und die ist in Oberbergen. Die ist hier in Deutschland und ich freue mich so sehr, dass sie uns ihre Zeit geschenkt hat und unsere Gästin war. Vielen lieben Dank, liebe Melanie. Und noch ein großes Dankeschön an die Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Consiglio Vini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg dafür, dass sie dieses Projekt händisch und wirtschaftlich unterstützen. Vielen lieben Dank, dass ihr an unserer Seite seid. Also nicht nur an meiner, sondern im Prinzip der ganzen Branche. Und an dieses Projekt glaubt und damit einiges für den tollen Berufsstand des Sommeliers tut. Vielen lieben Dank dafür. Und wie oft an dieser Stelle werde ich nicht müde, dich herzlichst darum zu bitten, uns zu bewerten und zu folgen und zu begleiten, unsere Beiträge auf Instagram oder auf Facebook zu kommentieren, mir eure Meinung, eure Anregung, eure Verbesserungsvorschläge oder was ihr gut findet, einfach zu schicken und zu zeigen, dass du an unserer Seite bist. Würde mich wahnsinnig freuen, von dir zu lesen, von dir zu hören, dich auf Instagram zu sehen. Eine der einfachsten Sachen ist, wenn du jetzt gerade den Podcast hörst, mache einen Screenshot, markiere jemanden, also mich oder dich oder eine Freundin oder einen Freund, jemand, der es hören sollte, und lass mich dadurch wissen, dass du an unserer Seite bist. Vielen lieben Dank dafür. Und damit sorgst du auch ein kleines bisschen dafür, dass es weitergeht. Und ich sagen kann, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Nach dem Freitag ist vor dem Freitag. Und nach Melanie Wagner reisen wir nach München. Wir bleiben in Süddeutschland, ins legendäre Restaurant Tantris. Und dort gibt es eine neue Sommelier-Doppelspitze und die durften wir ans Mikrofon bitten.
Ich freue mich sehr auf die kommende Woche und auf Ilka Seidner und Norris F. Konrad.
Mein Name ist Nicole Storz. Ich wohne mit meiner Familie am Kaiserstuhl. Ich erzähle Ihnen heute ein paar Geschichten, Begegnungen mit Melanie, Mella und ich glaube, wir kennen uns schon über 20 Jahre. Also so, vor 20 Jahren kannten wir uns so vom Hören sagen. Beruflich sind wir beide beim Franz Keller in Oberbergen persönlich beruflich aufeinander gestoßen. Das war, ich glaube, Ende 2008. Hat der Fritz sich gewünscht, dass man etwas intensiver zwischen der Weinvertrieb und auch der Gastronomie, dass noch mehr Zusammenarbeit gestaltet werden sollte. Und von da an waren wir auf Reisen, glaube ich, unzertrennlich. Alles natürlich im Auftrag von Fritz. Wir hatten super tolle Begegnungen. Wir waren meistens natürlich Mittwoch und Donnerstag unterwegs. Und diese 48 Stunden waren meistens im Nachgang gefühlte 72 Stunden, weil wir wirklich viele Sachen ausgekostet haben und viele tolle Begegnungen hatten. Es gibt unzählige schöne Momente, die wir da gemeinsam verbracht haben. Ab London, Bordeaux, Österreich, weiß nicht, wo wir überall waren. Das war wirklich toll. 2013 ist dann unser Sohn auf die Welt gekommen. Melanie ist Patentante unseres Kindes. Und Niklas, als er angefangen hat, Gläser halten zu können, war das Weinglas natürlich nicht weit. Und er hat vom ersten Moment an gelernt, das Weinglas am Stiel zu halten und nicht am Kelch bei der Patentante. Wir lieben Melanie, wie sie ist. Sie ist lebendig. Sie hört wahnsinnig gerne zu. Sie ist eine sehr, sehr gute Zuhörerin. Wir fühlen uns mit ihr zu Hause, bei ihr zu Hause, genießen die Momente. Als Freundin sind die Tage und Begegnungen natürlich weniger geworden, weil der Alltag und der Beruf, wie auch immer, ist nicht mehr so viel gemeinsame Zeit, aber dafür umso schöner. Melanie ist Mama geworden, ist eine wunderschöne Erfahrung und das Leben hat sie damit wirklich eingeholt. Und ich freue mich auf ganz viel gemeinsame Zeit, die noch vor uns liegt.